dazu muss man ja noch sagen, dass mir Trikottausch überhaupt nichts bedeutet hat. Gefühlt war ich immer froh, wenn einer auf mich zukam und mich gefragt hat, weil ich dann eben meins ausziehen konnte. Und das ist ja wie ein Gockel, der Prumpftanz vollzieht. Es ist lächerlich, total, natürlich. Und da kann ich heute drüber lachen, ja, na klar.
Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Henning Veit.
Ja, liebe Phrasenmäher-Freunde, herzlich willkommen zur zweiten Folge mit Mario Gomez. Ich möchte mich erstmal bei euch für das herausragende Feedback nach dem ersten Teil bedanken. Es war für uns auch eine besondere Produktion, weil Mario von der ersten Sekunde an total offen war und uns Einblicke geschenkt hat, die man so nicht kannte. Und wenn das am Ende dann bei euch so ankommt, ist das für uns überragend, denn genau dafür machen wir den Phrasenmäher. In Teil 2 verrät euch Mario heute, warum er die Oberkörperfrei-Fotos nach Spielen von sich nicht mehr sehen kann, wie der verpasste WM-Titel 2014 sein Leben verändert hat, ob er sich Jürgen Klopp bei Red Bull vorstellen kann und warum er die freie Stelle von Max Eberl in Leipzig noch nicht haben wollte. Viel Spaß im Phrasenmäher mit Mario Gomez. Wir sitzen immer noch im Red Bull Soccer Office in München. Die Sonne scheint nach wie vor hinter uns im Englischen Garten. Es ist nach wie vor auf dem Tisch diese Hupe aus dem 1-Euro-Laden. Wir haben sie in Folge 1 nicht benutzt. Wahrscheinlich waren meine Fragen viel zu verständnisvoll, zu lieb. Da ich mein Naturell nicht zwangsläufig ändern kann, habe ich mir einfach Verstärkung geholt und ein paar Freunde angerufen von meinem lieben Gast Mario Gomez, die ihn auch löchern sollen. Und derjenige, der jetzt kommt, begleitet ihn eigentlich mit am längsten in seiner Karriere, denn ihr wurdet schon 2003 zusammen deutscher A-Jugendmeister mit dem VfB Stuttgart in einem legendären Finale 5-2 gegen Leverkusen, glaube ich, René Adler auf der anderen Seite. Lange her, unvergessen, wir hören rein.
Ja, Mario, servus. Ich habe gehört, dass du zu Gast im Phrasenmäher bist. Dabei wünsche ich dir zunächst mal viel Spaß und ich freue mich schon, weitere Geschichten von dir zu hören, die ich vielleicht noch gar nicht kenne. Ich habe diesbezüglich auch eine Frage, und zwar wurde ja auch während deiner Karriere hier und da immer wieder über deinen Körper gesprochen, der so außergewöhnlich sei. Korrigier mich, aber ich glaube, selbst Louis van Gaal hat erstaunt in der Kabine wahrgenommen, welch austrainierten Körper du hast. Da wird mich jetzt interessieren, da du ja den Kraftraum in der Regel nur als Dekoration wahrgenommen hast und nicht wirklich da drin warst, um zu trainieren. Lag das an der optimalen Vorbereitung auf die Spiele 2007 bei der Meisterschaft? Die Abende in den Hotelzimmern, vielleicht kannst du da mal ernährungstechnisch was dazu sagen, ob dadurch dein Oberkörper so entstanden ist, wie er dann entstanden ist eben.
Das war Christian Gentner.
Hi Gente, es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start in den zweiten Teil.
Willst du gleich hupen oder?
Da war ja, nee, um Gottes Willen. Also ich glaube, das hast du in Teil 1 gespürt, dass es eigentlich ja fast nichts gibt, über das man heute nicht schmunzeln kann oder drüber sprechen könnte. Genauso in dieser Zeit. Du siehst mich jetzt wie wirklich auf dich körperlich, rein körperlich. Ich mache jetzt nicht mehr super viel Sport, also es hat sich jetzt auch nicht so viel verändert. Es kann schon sein, dass es vom lieben Gott mir so gegeben wurde. Ich habe immer im Spaß gesagt, wenn man eine Pinzette nehmen würde und einmal reinstechen würde, dann würde man hören, weil die Luft rausgeht. Da ist nicht wirklich viel Power dahinter. Also Spaß beiseite, das war ein großes Geschenk der Natur, das ich da bekommen habe, weil ich in der Tat im Kraftraum nicht der Fleißigste war. Jetzt hat der Gente mir die Frage gestellt, da kann ich die Frage direkt zurückgeben, weil ich habe ihn erst vor kurzem wieder gesehen. Und der Typ ist eine wirkliche Maschine. Also ich weiß nicht, ob ihr ihn vor Augen habt.
Wenn er ist nicht ganz so häufig oberkörperfrei über den Platz gelaufen.
Ja, stimmt. Der hat ja auch nie ein Tor gemacht. Ja. Der hat keinen Grund zu feiern gehabt. Nein, das ist ein Drahtesel. Der ist so drahtig, der Typ. Und der hat echt zu viel Muckis. Also das ist ein wirklicher Astralkörper. Meiner war irgendwie so, wie er ist. Und ich habe nichts dazu beigetragen. Ich habe im Gegenteil, der Gente hat darauf angespielt. Wir haben in der 2-7er Gang, als wir Meister wurden, unser Ritual war Samstag Bundesligaspiel 15:30 Uhr, Freitagabend Abendessen 19:30 Uhr, 21:30 Uhr haben wir uns getroffen, entweder auf Hitzes Zimmer oder auf Ludovic Magnans Zimmer und haben Club-Sandwich und Cola, jeder ein mit Pommes.
Von Thomas Hitzesberger, Hitze, ja.
Das war genau, der Thomas war auch bei uns in der Mannschaft. Wir waren da so eine Gang von 7, 8 Jungs. Das war unser Ritual und der Armin Fee hat es natürlich irgendwann mitbekommen, ist ja klar. Und das war aber auch, ist auch eine Stärke im Fußball, eine Führungsstärke. Nicht aus jeder Mücke einen Elefant zu machen und auch mal beide Augen zuzudrücken. Und er hat einfach gespürt, der Mehrwert, den uns diese Moment, diese Stunde oder was es dann war, in der wir zusammen sind, gibt und der Mehrwert, den er als Trainer davon hat, dass die Mannschaft intakt ist und funktioniert, war für ihn größer als das Problem, dass er dann vielleicht mit dem einen oder anderen Spieler hatte, dass der Mann Kram zu viel drauf hatte. Wie gesagt, der Gente, ich, der Roberto Hilbert, wer weiß gar nicht, an die Beck, wer da dabei war, Ludewan, ja, wir hatten jetzt alle nicht die Gewichtsthemen. Und dann hat er einfach beide Augen zugedrückt, hat auch so getan, wie wenn er nichts davon weiß und hat uns die Saison so zu Ende spielen lassen. Im Nachhinein wissen wir, sehr, sehr erfolgreich. Und deswegen ist er auch einer der Gründe, warum ich Armin Fee sehr, sehr schätze, weil er sehr, sehr viel versteht von dem, was er tut und vor allen Dingen auch sich selber immer nie zu wichtig genommen hat und auch mal Dinge laufen lässt. Und das ist so ein bisschen, der Gente hat drauf abgespielt, jetzt auf meinen Körper. Das war eher, ich würde es eher eine Teambuilding-Maßnahme packen. Das hat uns zusammengeschweißt. Wir waren echt, heute, das gibt es nicht mehr, diese 11 Freunde. Das ist ja auch albern, weil jeder sich ja über die sozialen Medien selber so verwirklichen und darstellen kann, dass man eigentlich dieses Gruppengefühl gar nicht mehr so sehr braucht, sondern jeder für sich in seiner eigenen Welt unterwegs ist. Für uns war das damals wirklich ein Pfand. Also wir haben echt einen richtig guten Spirit gehabt im Team und sind deswegen auch völlig unerwartet Deutscher Meister geworden.
Ist das dein Eindruck? Finde ich total spannend, dass du sagst, dass Social-Media-Kanäle, Inszenierung bei Insta etc. und die Häufigkeit, mit der sich Spieler damit beschäftigen, dazu führt, dass du weniger als Mannschaft Club-Sandwich-Cola-Pommes-Momente hast?
Es wird es nach wie vor geben und du wirst immer in der Mannschaft Spieler haben, mit denen du dich gut verstehst, mit denen du auch auf die Piste gehst oder mal in einer Stadt fliegst oder was unternimmst. Aber so wie zu der Zeit damals, und deswegen bin ich auch so happy, dass ich beides noch als Spieler aktiv miterlebt habe. Die erste Zeit meiner Karriere war dann eher schon so, du hast dich als Mannschaft mit dir selber beschäftigt, also mit der Mannschaft. Und im zweiten Teil dann eben die ganz, ganz vielen Jungs, die sich im Zwischenmenschlichen gar nicht so sehr ausdrücken konnten, weil sie vielleicht nicht das Bewusstsein hatten oder was auch immer und dann sich über Social Media ausgedrückt haben oder dargestellt haben, was sie eigentlich sein wollen. Also ich habe den anderen Weg gemacht. Zu der Zeit, als der Teamgedanke ja noch über allem war, ich ja immer so der so ein bisschen ausgebrochen ist und so dieser Ego-Shooter, der dann es geliebt hat, den Applaus für die Tore zu kriegen. Und dann in der Welt, in der wir jetzt sind, wo es eben viele Egos gibt, viele Ich-AGs, viele, die sich irgendwie selber positionieren, mit denen ich ja dann auch noch zusammengespielt habe, denen dann aber wiederum zu sagen, hey, das Team ist das Wichtigste, also das ist paradox eigentlich. Mein Weg ist hingegangen von, ich kümmere mich um meine eigene Karriere und irgendwann hat mich das große Ganze viel mehr interessiert als meine eigene Leistung. Und heute ist es halt leider so, und das leider ist vielleicht gar nicht richtig, weil es ist einfach die heutige Zeit, dass viele dieser Jungs aufgrund dessen, wie wir sie erzogen haben in den Nachwuchsleistungszentren die letzten Jahre, einfach, also wir ärgern uns immer sehr darüber, dass keiner mehr eine eigene Meinung hat, aber am Ende des Tages wurde diesen Jungs von egal was sie brauchen, bis zu auf dem Platz, jede Entscheidung wurde denen abgenommen. Das heißt, die mussten gar keine eigene Meinung entwickeln und dementsprechend sind sie auch wirklich schwach im 1:1, weil sie keine Argumente haben, weil sie trauen sich auch nicht, weil sie es nicht gewohnt sind, ihre Meinung zu sagen. Und über Social Media können sie sich natürlich ausdrücken, können sie die Themen, denen sie folgen oder denen ihnen wichtig ist, können sie halt präsentieren und nonverbal, weil du einfach, da bist du ja ein Medium sozusagen. Mhm. Das ist für mich schon eins der größten Probleme, dass wir die Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen verloren haben, weil wir einfach alles den Jungs abgenommen haben.
Du hast selbst dich relativ zurückgezogen. Also wenn man so in deinen Insta-Kanal guckt, da sind noch Fotos dabei. Ich glaube, eins der letzten 5 Fotos stammt aus dem Jahr 2016.
Ich verstehe, respektiere und akzeptiere diese ganze Welt und weiß, dass das mittlerweile auch ein Wirtschaftszweig ist, der nicht zu unterschätzen ist. Im Gegenteil, es ist ja Wahnsinn. Also es ist ja Wahnsinn, was für Summen da fließen und was für ein Business das geworden ist mittlerweile. Ich persönlich nutze es für mich, es ist so eine Art Zeitung lesen. Ich gucke dann halt Dinge, die mich interessieren. Man kann ja schon sehr, sehr viel über den Charakter erfahren, wenn man mal aufs Instagram-Profil schaut von den jeweiligen Menschen. Was ich vorhin versucht habe zu erklären, eigentlich diese Rampensau, Mittelstürmer, die war ich zwar die ersten Jahre und das habe ich auch extrem genossen und aufgesaugt, aber mein Charakter, meine Persönlichkeit ist eigentlich eher in der zweiten Reihe zu sein, den anderen helfen zu glänzen und zu scheinen und irgendwie Maximales zu erreichen. Und Social Media, ich meine, du hast gerade meinen Körper angesprochen, wie lange hat mich dieses Thema begleitet? Meine Haare, mein Körper, mein Aussehen, habe ich aktiv was dazu beigetragen? Ja, vielleicht, indem ich Werbedeals hatte mit Hugo Boss als Beispiel, ist ja klar, dass dann dieses Klischee entsteht. Ich muss nur schmunzeln, wenn ich heutzutage sehe, dass jeder dieser Jungs und wahrscheinlich sogar viele der Funktionäre und keine Ahnung was, die mich damals dafür kritisiert haben oder auch Journalisten, wie viele Selfies, die von sich dann hochladen, wo ich mir dann immer denke, das ist total widersprüchlich. Also auf der einen Seite wirfst du mir vor, ich bin eitel, aber lädst selber ein Bild hoch, das du wahrscheinlich noch 4-mal bearbeitet hast, bis es so ist, wie du es willst, um dich irgendwie darzustellen. Also heute zum Glück habe ich dieses Gen nicht. So, auch wenn viele Experten Marketing-Experten immer zu mir sagen, du bist so doof, du hast so einen krassen Traffic drauf, obwohl du nichts postest, du könntest wahnsinnig viel Geld damit verdienen. Mhm. Ich habe es eben schon vorhin gesagt, mich treibt mein Job extrem an. Ich liebe es, inhaltlich zu arbeiten. Ich liebe es, fleißig zu sein. Ich liebe es, Dinge anzuschieben. Und ich will dann nicht, auch wenn es vielleicht wirtschaftlich doof ist, die schnelle Mark machen bei Social Media mit etwas, was ich gar nicht selber bin, sondern ich will Leute überzeugen, ich will sie anschieben, ich will sie positiv kitzeln, ich will sie positiv motivieren und will versuchen, sie mit auf die Reise zu nehmen, dass wir für uns jetzt als Red Bull gesprochen, dass wir besser werden in Zukunft. Das sind die Themen, die mich bewegen und dann bleibt auch, um ehrlich zu sein, keine Zeit mehr für Social Media.
Genter hat gerade kurz angerissen, Louis van Gaal hätte was Besonderes zu deinem Körper gesagt. Was war das? Was hat er dir selbst gesagt?
Nee, das hat er ja nicht. Das hat er in der PK, glaube ich, gesagt. Das gehört, glaube ich, auch. Das ist dann Louis van Gaals Charakter, die Themen zu verarbeiten. Das gehört, glaube ich, so ein Stück weit zu seiner Hassliebe mit dazu, also die er mit mir hatte. So, das ist ja auf der einen Seite, hat er dann das gesehen und hat dann darüber gesprochen. Auf der anderen Seite hat er mich dann 1:1 einfach komplett niedergemacht. So, der hat ja auch extrem damit gespielt, also so mit diesen Emotionen. Und ich glaube, dass das ein Stück weit seine Methode war, mich zu formen.
Hast du den Spruch noch drauf?
Er hat gesagt, dass ich einen Körper wie ein Gott hätte, was für die Zeit damals wahrscheinlich sogar auf die Kabine gesehen, vielleicht sogar so war. Also wenn ich mich erinnere an meine ersten Mannschaften, da waren jetzt nicht viele dabei, wo du dir sagst, wow, das sind jetzt Top-Athleten. Muss man wirklich so sagen. Also zu der Zeit 2004, da gab es schon einige, die waren halt sportlich, aber da war jetzt keiner. Wenn ich heute in die Kabine gehe bei unseren Jungs, da bin ich wirklich...
Sixpack noch drunter unterm T-Shirt?
Ja, nicht mehr so. Nicht mehr so, ist ja auch normal. Ich meine, ich mache ja fast keinen Leistungssport mehr. Ich mache Sport, weil ich Sport liebe, aber jetzt...
Also so Leistungssport ist schon,
ja, das tut
heute
weh,
mehr weh.
Tut weh. Ja, noch nicht, weil ich bin 38, der Stoffwechsel funktioniert noch sehr gut, aber das wird natürlich kommen, wenn ich so weitermache. Ich esse immer noch leider genauso viel wie als Spieler. Das wird mich irgendwann einholen, deswegen muss ich da jetzt Step by Step, muss ich mich da ein bisschen verändern. Die Jungs heute, das ist Wahnsinn. Also die kommen mit 18 dazu und du denkst, die sind fertig. Also ich war mit 18 einfach ein Stachs, der keine Muskeln hatte und die Muskeln haben sich erst entwickelt.
So sehe ich heute noch aus.
Ja. Das ist genetisch. So, manche haben das Glück, manche nicht. Ich hatte das Glück. Aber die heute, die sind so durchtrainiert. Und der Kraftraum spielt natürlich heute eine ganz andere Rolle, weil es wissenschaftlich auch belegt ist, dass auch im Fußball. Früher haben wir immer die Ausrede gehabt, ja, ich bin ja Fußballer, ich bin ja kein Bodybuilder oder so. Mhm. Das geht ja heute alles nicht mehr, weil ja alles wissenschaftlich belegt ist und ich auch verstehe und mich natürlich auch geistig weiterentwickelt habe, um zu verstehen, wie vielfältig und wie viel man, und nochmal auf Social Media zurückzukommen, von Cristiano Ronaldo kann man halten, was man will. Aber was der natürlich, wir sprechen immer von Influencern, der einzige wirklich, der für mich einen echten krassen Mehrwert für meinen Job hatte, ist Cristiano Ronaldo, wie der Leute beeinflusst hat, weil er ihn tagtäglich vorführt, was für eine harte Arbeit es ist, so einen Körper zu haben. Der hat eine gute Genetik und dazu arbeitet er einfach so krass daran. Und die jungen Spieler, die rennen dem, die peitschen dem hinterher, die wollen genauso sein, die trinken alle keinen Alkohol mehr, die sind alle in ihrer Freizeit daheim in ihrem Privatgym, die haben alle noch einen Physio, der sie dann behandelt. Die trinken alle ein Wasser, das schon irgendwie viermal die Hingabe und die Professionalität für den Job ist so viel größer wie zu meiner Zeit. Und das hat natürlich selbst Lionel Messi. Also Lionel Messi sieht heute aus, also der ist auf dem Weg, auf dem besten Weg, in Ronaldo zu werden, weil er plötzlich im Gym abhängt. Weil er weiß, der Typ, der ist 3 Jahre älter wie ich und der ist immer noch topfit. Ich muss jetzt irgendwann mal Gas geben, dass ich auch so lange spielen kann. Mhm. Sogar seinen besten Konkurrenten hat er angetrieben, irgendwie Gas zu geben. Und das ist die Power, die ich sehe, die Social Media im Fußball auch hat, diese Vorbilder zu haben und auch wirklich auf die richtigen hinzuweisen und zu sagen, hier, das, schau dir das mal an. Das ist schon ein krasser Mehrwert für den Fußball auch.
Ich habe mit Mats Hummels mal ein Interview für die Bild am Sonntag gemacht vor ein paar Jahren und da sagte er, gutes Aussehen kann dir als Fußballer schaden. Ein Cristiano Ronaldo wird deutlich schneller kritisiert. Würdest du das unterschreiben?
Ja und nein. Weil Teil der Wahrheit ist ja auch, und das war ja bei mir auch so, wenn du dich natürlich selber zu wichtig nimmst, dann ist es etwas, was problematisch wird. Also wenn dir nachgesagt wird, du siehst gut aus oder du hast einen guten Körper und es dann auch noch auslebst, so wie ich es beim Kollegen erzählt habe, dass ich dann nach jedem Spiel mein Trikot ausgezogen habe.
Erzähl ruhig nochmal. Du hattest es im Spielmacher-Podcast von Sepp Hellmann, hast du so ein wundervolles Wort dafür gehabt, mir kommt es gerade aber nicht mehr.
Ein Gockel. Ja, wie ein Gockel, der Prumpftanz vollzieht. Also das ist...
Ich habe ein Foto mitgebracht. Ist das so das, was du...
Ja, das ist genau das, was ich meine. Dazu muss man ja noch sagen, dass mir Trikottausch überhaupt nichts bedeutet hat. Also ich habe einen einzigen Spieler, habe ich wirklich nach dem Trikot gefragt, weil ich die Sehnsucht danach hatte, sein Trikot zu haben. Das ist Claudio Pizarro. Der war immer so mein Lieblingsspieler bei Werder Bremen und habe ich den bewundert in der Bundesliga. Als wir gegen den gespielt haben, habe ich ihn gefragt. Aber ansonsten die Trikots, die ich da getauscht habe, gefühlt war ich immer froh, wenn einer auf mich zukam und mich gefragt hat, weil ich dann eben meins ausziehen konnte. Und das ist... Es ist lächerlich, total, natürlich. Und da kann ich heute drüber lachen, ja, na klar. Und weiß ich, dass ich dafür nichts beigetragen habe, sondern dass das ein Glück war, dass der liebe Gott mir das gegeben hat. Ja, weiß ich auch. Ich kann ja noch nicht mal was dafür, wenn ich jetzt jeden Tag...
Ich hätte das Glück auch gern gehabt.
Wenn ich jeden Tag
hätte dafür, das auch gefallen.
Dafür gearbeitet hätte, ja, dann ist es ja nochmal was anderes. So diesen Körperkult, aber der war halt einfach da und das ist, ja, gockelhaft. Es ist einfach so...
Und was hat denn deine Frau dazu gesagt?
Trotzdem.
Carina, hat sie gesagt, ja.
Ich bin erst in dieser Zeit mit ihr zusammengekommen, also kurz danach. Und wir haben eigentlich darüber nie gesprochen, weil ich glaube, dass ich so hinten raus bei Bayern, also ich habe ja vorhin erzählt, was 2012 bis 2013 dann bei mir passiert ist in der Birne. Mhm. Und ich dann wirklich den Fokus auf das Wichtige gelegt habe, dass ich das auch dann, das war so die Phase, wo ich dann von dieser Welle, fast schon Flutwelle, auf der ich da geritten bin, runtergekommen bin und wirklich mich echt gefragt habe mit dem Ganzen, was rund um die 14er WM passiert ist, dann auch, das hat mich dann irgendwie auch ein bisschen geleitet und geguided und zu dem gemacht, wovon ich heute überzeugt bin. Und dann ist es natürlich, kannst du ja machen. Es ist ja nach wie vor so, dass es nach den Spielen immer noch Spieler gibt, die ihre Trikots ausziehen. Und wie gesagt, wenn es bewirkt, dass dann viele Nachwuchsspieler auch so Gas geben wollen. Und nochmals, ich würde es heute nicht mehr machen. Ich muss echt wirklich selber drüber schmunzeln, weil das ist ja nicht Zufall. Das war ja wirklich pure Absicht. Und das ist eigentlich das Dämliche und das, wofür ich mich schäme.
Was hast du denn in dem Moment gedacht, als du das Trikot dann aushattest? Hat dir das dann einfach ein gutes Gefühl gegeben, weil man weiß, okay, jetzt kriegt man Bewunderung und...
Naja, so genau kann ich es gar nicht mehr nachvollziehen, aber das ist ja klar. Also dann spricht dein Trainer plötzlich noch davon, dass du einen Körper wie ein Gott hast. Du wirst natürlich von allen drumherum angesprochen. Du kriegst von den Mitspielern ständig komische Blicke, weil die halt irgendwie doppelt so viel im Kraftraum hängen wie du und das irgendwie nicht hinkriegen. Mhm. Diese Anerkennung, die einem, diese Sucht, die du hast, wenn du plötzlich auf dieser Welle mal schwimmst und du... Nochmals, das ist das Menschlichste dieser Welt. Wenn du plötzlich in jedem Restaurant einen Tisch kriegst, egal wie ausgebucht dieses Restaurant im Vorfeld ist, wenn du plötzlich dir in Anführungszeichen alles leisten kannst, wenn du einfach losgehst und sagst, hey, ich bin jung, ich bin wild, das wollte ich schon immer haben und ich kaufe mir das jetzt. So. Ja, ich weiß, es gibt dieses Fußballer-Bashing und dann wird immer mit dem Zeigefinger gezeigt. Der Sänger, der, keine Ahnung was, der in dem Alter so viel Geld hat, jeder testet und lebt sich aus. Und du musst es auch machen, um zu spüren, was es mit dir macht. Und zum Glück, heute kann ich sagen, bei mir hat die Vernunft gesiegt, würde ich sagen. Ich glaube, dass ich relativ schnell gespürt habe, was gibt mir das alles? Also was gibt mir dieser Schein, der Tollste zu sein, der Beste, immer Schulterklopfer zu kriegen dafür, für etwas, was ich auch bei Sepp Hellmann erzählt habe. Ja, immer der war, der ja nur vollendet hat. Ich habe den ja nur über die Linie gedrückt, die anderen haben eine geile Aktion gemacht und ich habe den Applaus und die Schulterklopfer dafür bekommen. Die ersten Jahre war mir das egal, was davor passiert. Ich habe einfach das alles aufgesaugt und irgendwann habe ich realisiert, hey, eigentlich, wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir selber bin, würde ich es eigentlich so geil finden, ein Zehner zu sein, wenn ich eigentlich derjenige wäre, der den anderen so glänzen lässt. Das ist das, was mich antreibt. Ich will anderen helfen, besser zu werden. Das war schon immer so. Ich habe mich im Urlaub mit meinen Jungs schon immer um alle gekümmert. Das war so. Und der Fußball hat mich in diese Rolle gedrängt. Und ich will nicht sagen, dass der Fußball schuld ist, sondern ich habe es wirklich dankend angenommen. Ich habe es einfach alles mitgenommen, habe geguckt, habe diese Anerkennung ausgelebt, wirklich.
Ihr habt ja auch mal mit der Gärtnerplatzgang um Holger Badstuber und so auch ganze Nachmittage in Cafés verbracht.
Genau.
Und irgendwann abends dann auch nicht mehr nur in Cafés verbracht, sondern nach Spielen auch noch woanders.
Genau, also das habe ich auch erzählt und das ist natürlich etwas, weiß ich, das lieben die Leute, sowas zu hören, weil das ist ja dann wieder auf der anderen Seite auch so, dass sie sagen, hey, am Ende ist es ja alles ganz normal. Natürlich, unser Leben ist komplett normal mit dem Unterschied, dass du viel mehr Geld verdienst in dem Alter und du unfassbar viel Anerkennung kriegst für etwas, was der liebe Gott dir gegeben hat, Talent für den Fußball. So, und dadurch, durch diese Umstände, lebst du plötzlich ein Leben, das sich jeder Kleine erträumt. Und dann sitzt du natürlich, warum sitzt du denn da im Café? Weil du da sitzt und du weißt, du kriegst die Blicke und die Leute sagen, hey Jungs, cool, geil, wie ihr am Wochenende gespielt habt. Es geht ja wieder darum, Anerkennung aufzusaugen. Im Nachhinein, also heute, wenn ich dran denke, dass ich da wirklich stundenlang saß, dann denke ich mir so, wie kommt man auf die Idee? Also ich weiß heute schon gar nicht mehr, was ich dann da alles bestellt habe. Also du musst dir irgendwas bestellen, um die Berechtigung haben, da zu sitzen. Du kannst nicht einfach da sitzen. Das heißt, wir haben uns wahrscheinlich einen Kuchen nach dem anderen reingehauen, einen Kaffee nach dem anderen und irgendwann war es dann eine Limo oder ich weiß es gar nicht, was es war. Und trotzdem nochmals, es war so wichtig für mich, für meine Entwicklung, um all dieses, das ganze Thema auch mal auszuleben, einfach zu spüren, hey, ist das meine Identität? Liebe ich das? Brauche ich das? So wie ein Cristiano Ronaldo, behaupte ich mal, bis zum Ende seines Lebens diese Nische braucht, um glücklich zu sein, war für mich dann irgendwann klar, jetzt war ich im Rampenlicht, aber eigentlich bin ich nicht die Rampensau, eigentlich bin ich der hinter der Bühne. So, das ist das, was mich antreibt. Und glücklicherweise, jetzt kann man sagen, wieso, das ist doch geil. Also es gibt bestimmt viele, die sagen, wieso, ist doch geil. Also die ganzen Hip-Hopper und die leben das ja auch alle aus. Ist doch geil, wenn du kannst. Ja, ist es auch. Und ich verstehe auch jeden, der es tut, aber für mich war dann irgendwann klar, ich will lieber Dinge bewegen wie mich selber. So. Blöd ausgedrückt.
Wer war damals das größte Firebeast? Louis van Gaal bei Bayern, wird schon jemanden in der Mannschaft gegeben haben, der noch ein bisschen mehr Firebeast war?
Nee, wir hatten schon eine coole Truppe zusammen, auch muss man sagen, dafür, dass es Bayern München ist und dass es ja da um maximalen Erfolg geht und du, wie gesagt, wenn du ein Tor schießt und nicht gewinnst, trotzdem der Depp bist, was ich ja schmerzhaft erfahren habe am eigenen Leib.
Wer war da so dabei in der Truppe?
Es gab ja diese Gärtnerplatz-Gang, wo der Holger, der David kam dann dazu irgendwann. Die Jungen haben wir natürlich gefischt, die haben wir dann mitgenommen auf die Reise. Es gab noch nicht so diesen Social-Media-Hype und die Kameras im Handy. Also du konntest noch ein bisschen anonymer unterwegs sein. Das heißt, wir liefen jetzt nicht Gefahr, am Mittwoch nach dem Spiel, wenn wir los sind, dass dann am Samstag oder am Freitag oder am Donnerstag alles in der Zeitung stand.
Aber deinem Vater ist das aufgefallen?
Meine Eltern total konservativ. Mein Papa ist der Sohn eines Gastarbeiters. So, der musste sich alles erarbeiten in Deutschland. Der kam mit 14 nach Deutschland, konnte nicht Deutsch und ist irgendwann selbstständig und hat seinen eigenen Betrieb gehabt. Und ich glaube, dass diese Prägung ja natürlich viel, viel wichtiger ist. Und ich glaube schon, dass er irgendwann da dazwischen irgendwann gedacht hat, okay, den habe ich verloren. Also das ist fernab von dem, was wir ihm eigentlich versucht haben vorzuleben die letzten Jahre. Und trotzdem ist mein Papa cool und meine Mama, die haben natürlich verstanden, dass ich das jetzt auch brauche und ausleben und haben mich gelassen. Ich habe ab und zu eine Spitze bekommen, unter anderem eine davon war eben mal, es war unter Van Gaal, als ich wenig gespielt habe, aber dann natürlich trotzdem mit den anderen meinen Spaß hatte, mit den Jungs und losgezogen bin, hat er mich gefragt, ob ich ja eigentlich wirklich auch noch Fußball spielen würde oder ob ich jetzt nur noch schöne Leben in München genießen würde. Und nur noch hat immer schon sehr viel erreicht damit, weil es natürlich dann bei mir gerattert hat und bei mir Dinge macht. In der Zeit konnte ich es noch nicht ablegen, heute weiß ich, dass er total recht hatte.
Du hast eben gesagt, du wärst ganz gerne Zehner gewesen. Einer der Zehner, der dich über Jahre bedient hat, Mesut Özil, der macht gerade mit seinem Körper große Schlagzeilen. Wie verfolgst du das? Der pumpt und pumpt und pumpt und wird immer mehr zur Muckimaschine. Was denkst du, wenn du das siehst?
Also zunächst mal bewundernswert. Ich bin aber jemand, der so an die goldene Mitte glaubt, weil ich ja auch eben Ausschläge in beide Richtungen erlebt habe und weiß, dass das Extreme oftmals zu nichts Gutem führt. Und dementsprechend weiß nicht, was seine Mission dahinter ist. Es sieht schon wild aus, muss ich sagen. Es sieht schon krass aus. So wäre überhaupt nicht meins. Aber auch da, es ist ja auch schwer, aus einer Karriere rauszukommen. Tagtäglich powerst du dich aus. Tagtäglich bekommst du Anerkennung. Tagtäglich bekommst du Zuspruch. Das musst du erstmal verarbeiten, da rauszugehen und dann irgendwie deinen eigenen Weg zu finden. Und manche machen das mit Sport, manche machen das mit Reisen, manche machen das mit Surfen, was auch immer. Es scheint, als ob Mesut seinen Weg da im Gym gefunden hat und er hat ja auch mit Cristiano zusammengespielt. Vielleicht denkt er sich, er wäre endlich mal Zeit, ein kleiner Cristiano zu werden.
Du hättest auch mit Cristiano zusammenspielen können. Da kommen wir aber gleich erst zu, warum das nicht passiert ist. Wir waren ja in Teil 1 bei Schlagzeilen und die letzte Frage zum Körper habe ich jetzt. Wir haben nämlich mal eine ganze letzte Seite gehabt. Lies doch noch einmal vor. Ich suche gerade das Datum. Es war im Jahr 2012. Datum liefere ich nach. Letzte Seite in Bild. Bild hat gewählt. Was haben wir denn gewählt?
Die 25 schönsten Stars unter der Sonne.
Wo bist du?
Auf Platz 3.
Das Spannendste ist, wer ist auf Platz 2 und 4?
Kann ich mich auch nicht mehr erinnern an die Schlagzeile. 5, vielleicht auch nicht zu vergessen, Irina Shayk. 4, Michelle Hunziker. 3, Mario Gomez. 2, Giselle Bündchen. Und die Nummer 1, Joe Manganiello.
Kenne ich auch nicht mehr.
Ja, ich auch nicht. Ja, wie gesagt, es war Teil oder ist Teil meines Lebens.
Bild bleibt auch noch ein bisschen Teil deines Lebens. Und ich habe in Folge 1 angekündigt, dass wir 2 Kategorien machen. Und dann sind wir so im Gespräch durchgeflutscht, dass ich die Kategorie vergessen habe. Und die holen wir jetzt einmal nach. Du kannst uns noch einmal in voller Offenheit sagen, was hältst du vom Bild?
Das Bild-Bashing.
Ja, Bildbashing ist auch wieder so ein, ich bin schon jemand, der klar sagt, was er denkt und was er will und steht dann auch dafür gerade. Und das war natürlich bei mir auch, genauso wie viele andere Themen, eben dieses süße Mittelpunktleben damals so für und wider hat, war natürlich auch meine Beziehung zu Bild immer. Ich glaube, das ist auch bei der Bildzeitung jedem bewusst. Ich habe ja auch mal eine Phase gehabt, eben 2008, als ich den Schuss in die Luft hatte danach, hatte ich mal eine Phase, wo ich glaube ich 2 Jahre gar nicht mehr mit der Bild gesprochen habe. Das sind so Themen. Da hatte ich nicht die Größe damals als Person zu verstehen, dass es der Bild ja auch nicht um mich geht, sondern die Bild, die halt einfach, die muss Schlagzeilen liefern und das musst du halt verstehen. Und das ist auch das, was ich unseren Mitarbeitern ständig versuche mitzugeben, unseren Spielern, Trainern, was auch immer, dass es ja nie um die Person geht, sondern immer um die Story dahinter. Und klar, wenn ich natürlich halbnackt am Strand entlang laufe, dann ist es halt wieder eine Story, die ich geliefert habe. Und das verstehe ich heute natürlich weitaus besser als damals. Einzige Thema, mit dem ich nie zurechtgekommen bin und das auch in Zukunft nicht werde, ist das Thema, und das ist gar nicht so sehr ein Bildbashing, sondern eher so ein Bashing für meine Kollegen auch, dass ich sage, die Bild ist ja der König des Deals. So, es wird ja, werden ja immer Deals gemacht. Wir schreiben das und das und dafür kriegen wir die und die Story. So, das ist ja eine Vermutung. Aber ich habe oft gehört, dass es das gibt. Ihr seid wahnsinnig gut vernetzt, ihr habt eure Quellen. Man muss ja ehrlich gestehen, wenn man im Fußball unterwegs ist, man guckt viel auf der Bild nach, weil ihr einfach immer viele exklusiv neue und wichtige Nachrichten habt. Mich hat daran immer so ein bisschen gestört, dass du als Spieler oder als Trainer oder als Manager, ich weiß gar nicht, wer das dann am Ende alles ist, glaubst, dass es auf lange Sicht dir etwas bringt, wenn du diese Deals machst, dadurch besser bewertet wirst oder besser gesehen wirst oder vielleicht nicht so negativ oder vielleicht eher mal den Deckmantel des Schutz drüber hast, der Bild, wenn du kooperierst. Das habe ich nie verstanden, weil ich glaube, dass wir danach bewertet werden sollten, was wir tun, was wir sind, was wir geben. Und wenn ich halt viel Grund für Schlagzeilen biete, indem ich nach jedem Spiel mein Trikot ausziehe und dann die Leute sagen, ja, der mit seinem Körper, dann muss ich das akzeptieren und schlucken. Weniger kann ich, wenn dann für Informationen Leute besser gemacht oder dargestellt werden, als sie eigentlich verdient hätten. Das ist nicht meine Erziehung und das ist so ein bisschen was, was mich stört. Aber nochmals, das ist eure Aufgabe, das ist die Aufgabe der Bild, das weiß ich auch, ich bin ja nicht doof. Und das ist vielleicht eher an die Leute, die das dann tun, dass man sich da nochmal fragt, ist es das jetzt wirklich wert, verrate ich mein Team dafür, um eine Info rauszugeben, die vielleicht niemand wissen sollte, um vielleicht persönlich dann besser im Mittelpunkt zu stehen. Da hilft mir vielleicht, dass ich eben die zweite Reihe will und jetzt gar nicht mehr so dieses Rampenlicht brauche, weil sonst, wenn du natürlich Gefahr läufst, dass du diese Anerkennung brauchst und auch gerne hast, dass du in der Bildzeitung stehst, dann läufst du Gefahr, natürlich öfters mal mit der Bild zu kooperieren.
Ich glaube, das ist so mein Weg, den ich bei Bild irgendwie so ganz gut beschreite. Man sollte sich immer auf Augenhöhe treffen. Es gibt immer Phasen, wo man auch nicht miteinander spricht. Das ist auch völlig in Ordnung, weil wir auch nicht dazu da sein sollen und auch nicht wollen, everybody's darling zu sein. Dann machst du irgendwie den Job falsch, wenn du den Finger nicht in die Wunde legst. Du solltest dir immer nur bewusst machen, dass die Leute, über die du schreibst, die Wahrheit kennen. Je näher du an die Wahrheit kommst, umso lauter kann dann auch mal am Telefon gebrüllt werden, weil man weiß, okay, da hat man einen wunden Punkt getroffen. Je häufiger du an der Wahrheit vorbeischreibst, umso weniger ernst wirst du genommen. Und wenn du mit dem Bewusstsein durch die Gegend läufst, war es für mich auch immer okay, wenn man sagt, okay, dann redet man halt mal eine Phase nicht mehr miteinander, aber man schafft es zumindest auf Augenhöhe, sich zu begegnen und weiß, was der andere mit offenem Visier und nicht mit geschlossenem Visier hintenrum gemacht hat.
Das ist, by the way, auch einer meiner Themen in meinem Job. Ich kann wenig mit Leuten anfangen, die einen Konflikt haben und dann nicht mehr miteinander sprechen. Vor allen Dingen, wenn sie im Business irgendwie gemeinsame Sache haben, also tun oder handeln müssen oder verhandeln müssen. Das Schlimmste ist immer keine Kommunikation, finde ich, weil man kann jedes Problem auch lösen, verbal. Und ich kann nichts damit anfangen, wenn dann einer, darf ich auch sagen, weil ich habe es eben auch selber gemacht, als junger Kerl, den Fehler zu glauben, dass wenn ich jetzt 2 Jahre nichts mehr zu Bild sage, dass es dann besser wird. Und habe dann irgendwann gemerkt, so hey, die Welt des Fußballs, die dreht sich auch ohne dich komplett weiter. Und das interessiert die einfach gar nicht, ob du was sagst oder nicht. Die schreiben ja so oder so über dich. Das sind alles so Dinge, die man lernen muss, die du nicht als 20-Jähriger überreißt. Schon gar nicht, wenn du so polarisierst, wie ich es in der Zeit getan habe.
Ich glaube, wer dich so im Fußball mit am besten verstanden hat von allen Leuten, mit denen du so zusammengearbeitet hast, war Jupp Heynckes, der dann einfach auch deinen Blick auf die Dinge nochmal verändert hat. Wir haben da in der ersten Folge drüber gesprochen und das war das Ende der ersten Folge, das verlorene Champions-League-Finale 2012, da war Jupp Heynckes schon Trainer, Louis van Gaal war im April vorher entlassen worden und dann geht ihr nochmal in diese Saison, wo mit Mario Mandzukic ein neuer Stürmer kommt, der dann auch spielt, auch zum Beispiel dann bei dem großen Highlight deutsches Champions League Finale in Wembley und danach ist nur noch ein Spiel, bevor du deine Karriere bei Bayern beendest und da passiert dann was Besonderes, ein besonderer Jupp Heynckes Moment, den du nie vergessen wirst. Wie war das damals?
Ich hatte ein unfassbar starkes und intensives Verhältnis zu Jupp Heynckes schon immer. So, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er Stürmer versteht und ich habe immer gespürt, dass er unfassbares Vertrauen in meine Qualität hat. Und er hat mich, wie du eben schon sagtest, ich glaube, er hat diese Gelassenheit, die er ja bei uns bei Bayern dann hatte, die hatte er natürlich auch nicht am Anfang der Karriere. Ich erinnere, ich bin Eintracht Frankfurt-Fan, er hat damals so Kocha und Yeboah rausgeschmissen, das habe ich nie verstanden. Da stand er damals mit hochrotem Kopf an der Seitenlinie und hat dann über die geschimpft. Das war, weiß ich noch als kleines Kind, wie wenn es heute gewesen wäre. Und bei uns war er dann auch so, er hat dann diese Gelassenheit gehabt, er hat verstanden, er hat mich trotzdem in meinen Themen, über die wir gerade ausführlich gesprochen haben, mich austoben lassen. Und auf der anderen Seite hat eine sehr enge Leine mit mir gehabt, eine sehr, sehr kurze Leine. Er hat mich immer wieder bestärkt darin, dass keiner weiß so sehr wie ich, wo das Tor steht, aber dass natürlich noch ein paar andere Attribute dazugehören, die wichtig sind für eine Mannschaft und dass ich natürlich versuchen muss, all diese Themen auch umzusetzen. Da haben wir echt eine Basis zueinander gefunden, die unglaublich war. Blindes Vertrauen. Und dieser Mensch, der hat mir dann irgendwann halt auch offenbart, dass er glaubt, dass um das ganz Große zu erreichen, eben halt noch ein zweiter Stürmer dazukommt, in Person von Mario Mandzukic. Ich würde sagen, das war der erste Step von mir, wenn ich es in zwei Phasen sehe, vom alten Mario Gomez zum neuen, hin zum neuen. Das hat damals schon begonnen, dann nicht komplett am Rad zu drehen. Und das war aber nur des Vertrauens von Jupp Heynckes Schule, nicht weil Bayern mich so geil behandelt hat oder weil ich die Mitspieler geliebt habe oder was auch immer. Nur unsere intensive Verbindung hat dazu geführt, dass ich die Rolle akzeptiert habe, respektiert habe. Ich fand sie nicht geil in dem Moment, um ehrlich zu sein. Ich habe, wie gesagt, über 50 Tore.
Saisonstart bei Bayern und dir, das hat nie so gut gepasst. Das ist immer irgendwie zweimal Van Gaal,
ja,
dann genau. Jupp mit neuem Trainer.
In der Saison kam noch dazu, dass ich mich dann habe operieren lassen. Freier Gelenkskörper, also Sprunggelenk, hieß es 2 Wochen raus. Zum ersten Spiel bis zurück war ich dann 3 Monate weg. Mhm. Manchu hat super angefangen zu spielen. Und dann hat der Jupp das auch grandios gemacht. Er hat uns durch die Saison begleitet, würde ich sagen, Mario und mich. Mario ist ja brutal ehrgeizig, wollte jede Sekunde spielen. Ich natürlich wollte in jedem Spiel treffen, auch immer spielen. So. Und dann hat er das unfassbar gut gemacht. Champions League Halbfinale war der Mandschu gesperrt. Hinspiel habe ich gespielt, habe ein Tor gemacht, wir haben 4-0 gewonnen. Rückspiel spielt der Mandschu wieder. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, so Trainer. Wie können Sie jetzt so eine geil funktionierende Mannschaft wieder tauschen? Rückspiel, Mandschu von Anfang an gespielt, Finale gegen Dortmund mit Kloppo damals zu der Zeit, Heavy-Metal-Fußball, das heißt, du hast einen gebraucht, der sich die Lunge aus dem Leib rennt und das war halt Mandschu in dem Fall. Heute sage ich 1000% Verständnis für diese Entscheidung und dann ist aber dieser Moment gekommen, wir gewinnen das Champions-League-Finale gegen Dortmund, wir sind endlich am Ziel unserer Träume angekommen, haben die Besprechung vor dem Stuttgart-Spiel, wirklich die Mannschaftsbesprechung vor dem Spiel, steht die Aufstellung da und es war natürlich, alle Spieler waren verfügbar, die im Finale gespielt haben und alles gleich, nur halt vorne Mario M, nicht mehr, sondern Mario G und hat so gebraucht bei allen und dann kam er halt so, geht er durch und als letztes beim Stürmer und dann sagt er, ganz entspannt in seiner Art und Weise, sagt er, Mario Mandzukic, ich verstehe, dass du sicherlich nicht happy bist damit, aber Mario spielt heute vorne, weil ihr wisst alle, gegen Stuttgart trifft er immer. So, und hat dann eine Siegermannschaft, die Champions League gewonnen hat, hat er dann verändert und hat mich vorne reingestellt. Ich habe dann in dem Spiel eben 2 Tore gegen meinen alten Club VfB Stuttgart gemacht und wusste dann beim zweiten Treffer, da stand schon vor dem Angriff, stand schon der Mandschu an der Seitenlinie bereit. Ich habe ihn gesehen und wusste, okay, jetzt gehe ich raus, habe ja mein Tor gemacht. Wir gewinnen dieses Spiel, weil Stuttgart war bodenlos, um ehrlich zu sein. In dem Angriff schieße ich noch das 3-0, das dritte Tor, oder das 3-1, ich weiß gar nicht mehr.
3-0. Und dann hat Martin Hanek noch zwei gemacht.
Das wurde ja noch richtig eng hinten raus. Und dann bin ich raus. Und wenn man sich heute die Bilder anschaut, dann sieht man richtig, dass bei mir im Kopf hat es so krass gerattert. Ich habe gejubelt, bin zu den Fans, habe gejubelt und von dem Weg da zur Mittellinie, zur Auswechselbank, habe ich für mich den Schluss gefasst, dass dieser Ballkontakt, der ins Tor ging, 3-0 gegen Stuttgart, der für uns das Triple bedeutet, dass das mein letzter Bayern-Moment war. Darauf habe ich dann auch gepocht. In der neuen Saison, Pep kam dazu. Ich habe ja noch 4-5 Wochen mittrainiert. Ich habe ihm im ersten Gespräch gebeten, dass ich in jedem Training Vollgas gebe, aber dass ich keine Spielminute, kein Freundschaftsspiel mehr spielen will für den Club, weil ich entschieden habe zu gehen und er hat es respektiert und akzeptiert, was ich sehr groß finde, dass er mich dabei gelassen hat, ohne dass ich die Spiele spielen musste.
Dann hattest du Angebote von Atletico Madrid und einem noch größeren Club aus Madrid mit einem Mitspieler, mit dem du zusammen in Stuttgart deutscher Meister geworden bist, der da potenziell auf dich gewartet hätte. Wir hören rein.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Hallo Mario. Hier dein Freund Sammy und auch ich habe eine Frage an dich. Und zwar hast du ja bekannterweise 2013 auch ein Angebot von Real Madrid gehabt, dass Carlo Ancelotti dich gerne im Kader gehabt hätte. Und Ich hätte mich sehr gefreut, dich wieder als Mannschaftskollege zu haben, nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch dem VfB wieder mit dir zusammenzuspielen, vor allem auch in dem Heimatland deines Vaters. Welche Gründe hat es gehabt, beziehungsweise warum hast du dich dagegen entschieden? Weil dein Papa Barcelona-Fan ist und du auch? Oder was waren deine Beweggründe damals, dich für Florenz und gegen Real Madrid und diesen königlichen Trikot zu entscheiden?
Hey Sammy, danke für die Frage. Ja, eine Entscheidung, die wahrscheinlich bis heute keiner nachvollziehen kann. Ich mach's mal ganz, ganz kurz und sachlich. Simeone hatte ich Angst, ganz einfach. Konnte mich einschätzen als Spieler. Ich wusste, auf was er Wert legt, habe ich mir gedacht, das bin ich nicht. Ich bin nicht der Mannschuh passt zu Atletico, aber nicht ich. War dann für mich kein Thema. Die hatten aber das größte Angebot abgegeben und Herr Rummenigge meinte damals, dass das eben das Richtige wäre für mich, weil eben Bayern dafür am meisten kriegt. Und bei Real Madrid war es einfach so, dass ich, und das kann ich auch ganz offen und ehrlich sagen, diese 4 Jahre FC Bayern München waren für mich brutal, weil auf der einen Seite habe ich in 4 Jahren über 120 Tore gemacht, habe aber gefühlt beim Abschied, gerade dass ich noch einen Händedruck bekommen habe, war alles. Heute weiß ich, das ist die Fußballwelt, das geht weiter und es nimmt keine Rücksicht auf dich. Ich habe es aber halt erwartet, weil Bayern München sich ja auch immer dafür rühmt, das Mir sein Mir zu haben und am Ende des Tages hatte ich das Gefühl, wie mit mir umgegangen wurde im letzten Jahr, das war nicht dem, wie es hätte sein sollen. Das war meine Emotion. Das war nicht die Schuld von Bayern, das war meine Emotion. Und ich bin dann raus aus diesem Club und ich habe mir dann gedacht, Real Madrid, da ist Florentino Perez, das ist eigentlich Hoeneß und Rummenigge in Grün. Also das ist eigentlich genau das Gleiche. Und habe ich jetzt nach den 4 Jahren keinen Bock mehr darauf. Habe mich dann dagegen entschieden und hatte eben auf der anderen Seite das Angebot von Florenz, die mir gezeigt haben, die sind die Herausforderer, der Challenger und die wollen jetzt Juventus vom Thron stoßen mit einem neuen Stadion, mit einer neuen Mannschaft, mit einem großen Invest, mit aufgezeigt, ich liebe Italien, ich liebe italienisches Essen, ich liebe deren Gelassenheit, ich liebe deren Lebensfreude, das Land ist wunderschön. So, und dann habe ich mir irgendwie ausgemalt, geil, jetzt bin ich der Challenger, weg von diesem, die denken, man muss immer jedes Spiel und alles immer 100% so und dann gehst du zu einem Challenger und greifst mal Juventus an. Am Ende hat mich der Gedanke sogar selber gekillt, weil als ich in der Kabine saß nach einem Spiel mit Florenz und wir 1-1 gespielt haben und unsere Südamerikaner die Musik angemacht haben und getanzt, hatte ich so einen Hals, weil ich gedacht habe, hey, wir haben doch nicht gewonnen. Aber das ist eben der Grund, warum sie nicht top waren, nicht Juventus waren, sondern Florenz. Und das ist eben der große Unterschied zwischen Top-Club und einem Challenger. Du bist mit viel weniger zufrieden. Und das heute sage ich jedem Spieler, so, der so eine Karriere gemacht, wie ich sie hatte, wenn du einmal in der Top 8 bist, musst du schauen, dass du in der Top 8 bleibst. Weil das was anderes ist. Da geht es jeden Tag ums Gewinnen. Und am Ende bin ich ein Wettkämpfer. Ich will immer gewinnen. Ich spiele zu Hause im Garten, ich will gewinnen. Ich spiele mein Jogging, ich will gewinnen. Ich will halt gewinnen. So, das ist mein Antrieb. Und deswegen wurde ich wahrscheinlich Profi, wie alle anderen auch, die Fußballprofi werden, weil sie ein bisschen bessere Mentalität hatten als andere in ihrem Alter vielleicht. Habe ich relativ früh gespürt, so hey, shit. Eigentlich finde ich es viel geiler, jetzt wieder bei einer Mannschaft zu sein. Also dieses Thema, das mich dann so sehr belastet hat, diese Verbindung zu den Clubverantwortlichen, die mich dann öffentlich auch gedemütigt haben und so weiter. Ja, aber die haben sie nicht gemacht, weil sie mich nicht mochten, sondern weil halt die Situation war, wie sie war und weil ich halt wahrscheinlich auf die auch gewirkt habe, wie ich gewirkt habe. Heute verstehe ich das, damals habe ich es nicht verstanden. Deswegen den Weg Florenz. Wir kommen dadurch aber natürlich auf die WM. Und heute, wenn ich es mir aussuchen könnte, mit allem, wie es gelaufen ist, würde ich heute sogar sagen, ich würde es genau gleich wieder machen. Weil diese Zeit Florenz, verpasste WM und nicht,
Verletzung
nicht
ganz
dabei
früh,
zu sein.
4., 5., 6. Spiel hast du dich so verletzt, dass du 7, 8 Wochen raus warst, dann kamst du zurück, konntest aber nur so 80% liefern, hast wieder gespielt, hast auch wieder getroffen, hast dich wieder verletzt und dann, nachdem du alle Turniere von der EM 2008, WM 2010 Südafrika, EM 2012 haben wir drüber gesprochen, kam die WM 2014 und da bist du nicht dabei und weißt eigentlich, glaube ich, schon fast im Moment der Verletzung, dass das nichts mehr wird.
Ja, weil Jogi Löw, by the way, auch einer, der ja immer so ein bisschen gesehen wird als der liebe Jogi und der dann sehr einfühlsame und so, aber der am Ende unfassbar konsequent ist und das ganze Jahr uns gesagt hat, ich brauche in Brasilien 100% fitte Spieler, weil es wird brutal dort. So, und jetzt kannst du natürlich im Nachhinein sagen, ja, aber wieso war dann der Sami Khedira dabei, der hatte den Kreuzbandriss davor. Es gab natürlich im Team auch Spieler, die für ihn vielleicht zu der Zeit unersetzbar waren und der Sami war halt ein Fixpunkt auf der 6. Das war halt so derjenige, der für den Basti daneben abgeräumt hat. Körperlich war ich einfach überhaupt nicht fit. Ich hatte gar keinen Rhythmus. Ich war in der Saison, von 9 Monaten Saison war ich 7 verletzt. Bin da nicht mitgefahren. Er hat mich angerufen und hat gesagt, Mario, es geht einfach darum, auch konsequent zu sein. Ich habe das immer angekündigt allen. Ich brauche fitte Spiele. Dann habe ich ja noch mit ihm verhandelt. Habe gesagt, ja, aber nimm mich doch mit ins Trainingslager. Ich zeige, dass ich topfit bin. Nee, es tut ihm leid, ich bin nicht dabei. Und da habe ich dann auch respektiert. Ich war auch nie im Nachhinein so auf den Jogi darüber, weil ich einfach die Situation verstanden habe. Und vor allem in der Retroperspektive jetzt auch weiß, das war wirklich nach Van Gaal, nach Bayern, nach allem, was ich erlebt habe, nach meiner Extrovertiertheit hin zu mehr Verständnis für alles. Diese Phase hat mich wirklich geprägt. Also die auch alle Krisen in der Nationalmannschaft, die spielen nicht und ich will da zurück und ich verstehe es jetzt und ich verstehe es doch nicht. Dieses innere Gefühl, dieser innere Antrieb, ich habe diese WM verpasst, meine Jungs werden Weltmeister und ich freue mich so abartig für die, weil die goldene Generation, die nie was gewinnt, ist Trippelsieger und jetzt auch noch Weltmeister. Auf der anderen Seite kotze ich, weil ich jetzt nicht da dabei war. Das hat in mir selber etwas ausgelöst, das ich gar nicht so wirklich beschreiben kann. Da hat sich bei mir in meinem Leben ein ganz anderer Zug entwickelt, da hat sich eine ganz andere Zielstrebigkeit, ein ganz anderes Verständnis, viel, viel Demut. Ich bin sehr, sehr wohl gut erzogen von meinen Eltern. Demut war immer das Wichtigste bei uns, Respekt. Aber das zu erleben war nochmal so, ich war die Demut in Person. Ich wusste ganz genau, oh mein Gott. Das hat dazu geführt, dass ich so demütig war, dass ich dann vor der WM erzählt habe, hey, ich will dabei sein. Und wenn ich nur eine Minute spiele, dann kamen alle Experten wieder um die Ecke. Wie kann man einen mitnehmen, der mit einer Minute zufrieden ist, der gar keinen Ehrgeiz, der gar kein. Ich habe ab dem Moment das große Ganze gesehen und habe gesagt, ich kann der Mannschaft helfen in bestimmten Momenten. Ich weiß, wo die Hütte steht. Und bei einem Turnier ist es auch mal wichtig zu wissen, wo die Hütte steht, wenn ich gebraucht werde. Ich kann auch von der Bank kommen, was ich jahrelang davor gesagt habe, dass ich nicht kann, weil ich mich einfach nicht drauf eingelassen habe, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss spielen. Mhm. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, und wenn ich nur für 10 Minuten komme, dann warte ich auf diesen einen Moment und ich bin da. Und da hat sich einfach so viel verändert in meiner Birne, da hat sich so viel verändert an meiner Herangehensweise, wie ich die Dinge sehe, wie ich den Fußball sehe.
Du hast dann deinen Frieden auch mit den deutschen Fans gemacht. Du bist dann nach der Verletzung, hast du dich verleihen lassen und bist zu Beşiktaş Istanbul. Das war für viele auch für uns erstmal überraschend. Das hatte aber einen ganz klaren Grund und den hast du auch eigentlich nur nach einem Kriterium ausgewählt, diesen Club. Es wollten dich, glaube ich, damals, wer war noch dabei, sag selbst?
West Ham,
Fenerbahce.
Slaven Bilic, ganz eng.
Ja.
Ein Kontakt, der wollte mich unbedingt nach England holen. Und England war ja auch so das Logische, hat ja jeder gesagt, es passt ja auch perfekt zu mir, dieser Powerfußball dort.
Das hat Yogi ja auch gesagt, glaube ich, ne?
Genau. Also es war einfach so, das war das Naheliegendste. Die waren auch so immer so an der Grenze zur Europa League, Champions League, waren immer so 6., 7., 5., 6., 7. Und die haben ja auch immer auch aufgezeigt, sie wollen, der Trainer will einen ganz klaren Spieler haben, der weiß, wo die Kiste steht. Ja.
Warum dann Beşiktaş?
Das ist eine verrückte Story, deswegen kann ich auch all den Leuten widersprechen, die dann gesagt haben, ja, der kann ja nicht sein, dass wir einen mitnehmen, der mit einer Minute zufrieden ist. Der Waldemar Hartmann hat sich vor kurzem noch in Leipzig im Stadion bei mir, weil er damals das gesagt hätte, dass er war einer davon. Da habe ich entschuldigt, du Waldemar, das ist deine Meinung von damals gewesen. Ich kann total gut damit leben. Ich weiß für mich, dass es ganz anders war. Im Gegenteil, ich hab in dieser Phase auch angefangen, zielstrebig zu sein in Bezug auf bestimmte Themen. Also in dem Fall, ich wollte ums Verrecken zu dieser Euro 16 in Frankreich. Ich war noch nicht fertig mit der Nationalmannschaft und die Entscheidung hat das Gegenteil ausgelöst. Alle haben gesagt, jetzt geht er dahin, kassiert noch ein bisschen ab, genießt das Leben in Istanbul und dann ist gut. Und ich habe zu meinem Berater gesagt, habe ich die Angebote gesehen, habe ich gesagt, England, wow, das wird schwer, vor allem nach meiner Phase. Ich habe kein Selbstbewusstsein, gerade ich keinen Rhythmus. Ich muss Rhythmus kriegen. Ich brauche eine Mannschaft, die mir serviert. Dann weiß ich, wo das Tor steht. Und ich glaube, die Türkei ist gut, weil der Yogi, der war selber da und der weiß, wie geil das dort ist. Ich wusste es ja gar nicht zu der Zeit, weil ich war ja nie da. Mhm. Das waren meine Gedanken. Und da habe ich gesagt, habe ich die Gesamtsituation gesehen in Deutschland, Miro war weg dann, kein Stürmer mehr da, dann habe ich zu meinem Berater gesagt, ich glaube, wenn ich ins Rollen komme, wird er mich im November wieder dazunehmen. Anfang November hat mich der Yogi angerufen. Ich hatte Gökhan Töre, ich hatte Sosa und Quaresma. Dies waren die drei Spieler hinter mir. Als ich die drei Namen gehört habe, war mir klar, der eine flankt mir mit dem Außenriss den Ball auf die Birne, der andere gibt mir den Steckpass und der Töre hat eine Zielstrebigkeit über Außen, wie sie auch wenige haben. Ist geil, mache ich. Hat meine Frau noch zu mir gesagt, sag mal, bist du bescheuert? Ich bin blond. So viele Vorurteile hatten wir. Wir waren einen Monat in der Türkei. Wir wollten beide nie wieder weg. Es war so geil. Klar ist die Liga nicht die Bundesliga und auch nicht die Premier League. Aber das Gesamtpaket von dieser negativen Emotion raus in einen Plan, wie ich zurückkomme, alles geht auf, alles passiert so, wie ich es mir vorgestellt habe. Der Yogi ruft mich wirklich Anfang November an, war dann da beim Spiel gegen Başakşehir, hier schieße ich ein wunderschönes Tor auch noch. Also nicht ein typischer Abstauber, sondern echt ein geiles Tor. Dann sagt er mir danach, hey, du bist wieder dabei. Da habe ich für mich dann, und es geht dann weiter zu EM, erstes Spiel auf der Bank, natürlich, klar, Backup war ich ja dann eher, da hat der Yogi ja den falschen Neuner gehabt immer. Und dann haben die deutschen Fans irgendwann in der Kurve gesungen, dass ich spielen soll, weil wir keine Tore gemacht haben, auch wieder. Mhm. Und dann hat die ganze deutsche Fankurve meinen Namen gesungen und das war dann für mich so, das war mein Seelenfrieden, mit der Nationalmannschaft. Deswegen verstehe ich jeden, der sagt, Gomez und Nationalmannschaft, das hat nie gematcht. Für mich ist es trotzdem eine abgerundete, gute Geschichte, weil ich habe immerhin fast 80 Spiele gemacht für Deutschland und kann sagen, vor allen Dingen der zweite Teil meiner Karriere war ein purer Genuss, für dieses Land zu spielen.
Du hast dann bei der EM 2016 auch durch dieses, dass die Fans wieder deinen Namen gerufen haben, da hast du deinen Frieden gemacht. Und du hast auch am Ende deiner Karriere, ich gehe im Schnelldurchlauf einmal durch, du bist dann nicht in der Türkei geblieben, wo du mit 26 Toren Torschützenkönig warst, weil es auch politisch Unruhen gab und Revolutionspläne etc. Also bist du weg nach Wolfsburg. Anders gelaufen, als man sich's gedacht hat. In der Relegation gerettet, noch ein halbes Jahr da geblieben und dann zurück zum VfB. Und da hast du die letzten anderthalb Jahre deiner Karriere verbracht, abgestiegen und dann die Ochsentour wieder aufgestiegen. Und dann hast du eine Pause gemacht, über anderthalb Jahre, um mal zu gucken, okay, was mache ich jetzt? Und seit 1. Januar 2022 bist du technischer Direktor von Red Bull Soccer, verantwortlich für die Clubs in Brasilien, für den Club in New York und für den Club in Leipzig, was die Strukturen hinter der ersten Reihe betrifft, der übergeordnete Gedanke. Also du bist in alle auch Personalentscheidungen mit eingebunden, hast einen ganz großen Beitrag auch, aber bist dann am Ende nicht derjenige, der jeden Tag mit dem Trainer die Aufstellung bespricht, sondern so ein bisschen Mastermind im Hintergrund arbeitet. Wir hören mal, wie dein Chef dich so wahrnimmt. Oliver Minzlaff.
Ja, servus Mario. Du sitzt jetzt schön im Podcast, während ich am Flughafen am Gate stehe und nach Los Angeles fliegen muss zu Fußballmeetings. Wäre eigentlich mehr deine Aufgabe. Aber ich wünsche dir trotzdem heute viel Spaß im Podcast. Denk dran, ne, mit jeder Phrase, die du raushaust, produziert Bild schon wieder eine neue Schlagzeile. Also halt dich zurück. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, dass die Zusammenarbeit mit dir überragend ist. Es macht extrem Spaß, wie du dich in all diese Themen reingearbeitet hast, wie du die unterschiedlichen Clubs und die Protagonisten supportest, sie challenged und sie antreibst und versuchst, dass wir uns sportlich Schritt für Schritt weiterentwickeln. Und du bist eine wichtige Komponente, denn als Ex-Weltklasse-Spieler hast du vieles erlebt. Ich erinnere mich noch gut an die Schlagzeilen Super Mario und wenige Wochen später Gurken Gomez, wo du auf der einen Seite Liebling von der gesamten Bundesrepublik Deutschland warst und dann gleichzeitig derjenige warst, den alle ausgepfiffen haben. Und diese Höhen und Tiefen, die du als Weltklasse-Spieler genommen hast, die haben dich geprägt und die helfen uns natürlich hier auch in der täglichen Arbeit im Fußballbereich. Also mein Freund, genieß es und das nächste Mal stehst du am Gate und ich sitze vor dem Mikro. Ciao, ciao.
Ja, Olli, viel Spaß in L.A. Ich glaube, dass wir vielleicht maximal zusammenfliegen beim nächsten Mal, weil du liebst es ja auch, aktiv zu sein, genauso sehr wie ich. Was ich vielleicht noch ergänzen wollen würde, ist, weil es so ein bisschen klingt danach, dass ich mal geschaut habe, was passiert. Also es war echt das krasse Gegenteil. Ich habe am Ende meiner Karriere mit Olli gemeinsam eben dann schon überlegt, in welche Richtung soll es gehen. Und er hat mir immer schon gesagt, wenn du aufhörst, kommst du zu uns dazu. Das, was du alles erfahren hast, was du erlebt hast und vor allem, wie du es verarbeitet hast, das ist ein Schatz, den hat sonst keiner, den brauchen wir hier vor allen Dingen auch, weil wir sind ein junges Unternehmen, die jetzt noch nicht so viele Fußballer haben, die irgendwie eine große Karriere hinter sich haben. Das heißt, es war immer klar und ich habe aber immer schon das Gefühl gehabt, so, ja, ich komme dazu super gerne, ich liebe Red Bull. Ich war selber 4 Jahre Sportler, ich hatte einen Partnervertrag mit Red Bull. Und ich weiß, was diese Firma und diese Organisation und diese Clubs, die wir haben, den Menschen gibt. Und dementsprechend war für mich klar, natürlich, das ist eine große Ehre. Wir haben aber währenddessen so ein bisschen vorbereitet, wie könnte denn so eine Rolle von mir aussehen. Und Tagesgeschäft von Tag 1 nach meiner Karriere habe ich jetzt nicht gesehen im Sinne von, ich bin an einem Ort, ich bin da und mache das oder das. Ich habe mehr so, mein Leben ist komplett bunt, komplett vielfältig, divers. Ich liebe die unterschiedlichen Kulturen. Mein Papa ist Spanier. Ich war in der Türkei, ich war in Italien. Ich bin extrem weltoffen. Ich glaube, dass wir die Welt brauchen, um hier besser zu werden. Und dementsprechend hat mich dieses globale Thema einfach brutal gereizt. Und in den letzten 3 Jahren meiner Karriere als Spieler noch haben wir quasi schon gemeinsam daran gebastelt, wie könnte so eine Einheit aussehen, in der ich auch wirklich was bewegen kann. Und so haben wir das eben dann gemacht. Ich habe aufgehört, habe unterschrieben und habe aber zu ihm gesagt, wir sind befreundet, natürlich habe ich zu ihm gesagt, Olli, du musst mir gewähren, dass ich jetzt ein Jahr rausgehe. Das habe ich mir immer geschworen, nach dieser intensiven Karriere, Zeit für mich habe, um zu überlegen, brauche ich den Fußball wirklich so sehr, dass ich zurückkommen will oder nicht. Die Zeit muss mir geben, wenn ich das Gefühl habe, nicht, dann werden wir den Vertrag in die Schublade tun und werden die nie wieder raus und ich werde nicht anfangen. Klar, mach. Habe gelächelt dabei und dann natürlich 2 Monate später wusste ich, natürlich werde ich das tun, weil da drin in meiner Birne so viel, dass ich loswerden will noch und dass ich weitergeben will an andere, die vielleicht jetzt in der gleichen Situation stecken. Und habe dann eigentlich nach einem Jahr schon angefangen, mich einzuarbeiten, Themen zu machen und habe dann aber das nochmal 6 Monate aufgeschoben, weil in der Zeit meine Zwillinge auf die Welt gekommen sind. Mhm. Mein Sohn war 2,5 und dann kamen noch Zwillinge dazu und das, alle, die Kinder haben, die wissen, wie das ist. Und jetzt, wenn ich ihnen wünsche dir was, wenn du einen Job hast, kannst du auch nicht sagen, ich bleibe jetzt nur zu Hause. Aber dadurch, dass es eh eine neue Etappe war für mich und ich so ein gutes Vertrauensverhältnis zu Olli habe, ich gesagt, du, ich bin dabei, ich bin da. Aber ich kann jetzt noch nicht physisch jeden Tag im Office sitzen. Lass uns das Ganze nochmal mit der wirklichen Präsenz noch 6 Monate nach hinten schieben. Und dann wird mir meine Familie, meine Frau wird mir auf ewig dankbar, weil jetzt ist die wichtigste Phase
daheim. Die Crunch-Time. Ich kenne das mit nur einem Kind.
Genau.
Ja.
Und so kam es, dass es dann 1,5 Jahre wurden und ich aber währenddessen eben auch schon die komplette Zeit an Bord war, mich gedanklich eingearbeitet habe, Leute getroffen habe, die dann eben in meinem Kosmos eine Rolle spielen und bin jetzt in dem Job fast dann bald 3 Jahre und es macht eben so viel Spaß, wie ich es mir erhofft habe. Im Gegenteil sogar noch viel mehr, weil es einfach so ein faszinierender Arbeitgeber ist. Also unser Motto unseres Eigentümers, der leider verstorben ist.
Die Mateschitz.
Giving Wings, also verleiht Flügel, so dieses allein, wenn man sich mal drüber nach hinsetzt und überlegt, was bedeutet das? Allein dieser Ansatz passt so krass zu dem, was ich sein will und was ich will und wie ich mich identifiziere und wie ich mich selber sehe. Dementsprechend fühle ich mich nur einfach unfassbar wohl.
Hast du die Mateschitz mal persönlich getroffen?
Klar, natürlich damals, ich habe es vorhin angerissen, ich war 2009 bis 2013 war ich Red Bull Athlet.
Gab mal Ärger nach dem Torjubel.
Ja, das gegen Borussia Dortmund. Das ist auch gut, dass du es ansprichst. Ich kann heute mal ich meine, da gibt es ja so gefährliche Halbwahrheiten zu dem Thema und dann wurde ich ja auch noch bestraft von der Liga und dann haben sich so viele aufgeregt und ich kann euch heute eigentlich sagen, dass das einen einzigen Grund hatte, warum ich das getan habe. Also es war ja auch, gab ja ein Skript, haben viele gesagt. Es war ja so, es jubelte ja schon, weil die ihm gesagt haben, du musst zu jubeln. Und das Faszinierende an der Mateschitz war, dass er eigentlich nie Erwartungen hatte an jemanden, sondern der hat einfach die Menschen sich komplett frei entfalten lassen. Das heißt, er hat gesagt, du passt zu uns, es passt. So, und dann hat er es dich spüren lassen, durch die Company, durch die Mitarbeiter, durch alles, was zu dieser Firma, zu dieser Marke dazugehört. Und ich hatte Partnerschaften mit anderen Partnern, die auch alle super waren. Aber eine normale Reaktion ist bei einem Partner, du unterschreibst einen Vertrag, du kriegst so und so viel Geld und hast 3 Tage im Jahr, wo du für sie da sein musst, für Fotoshootings, was auch immer. Natürlich, die meisten würden am liebsten 5, 6, 7 und lassen sich das auch spüren, weil können wir nicht das noch oder können wir nicht das noch? Ich habe bei Red Bull unterschrieben, habe echt einen guten Vertrag unterschrieben. Es war eine unfassbare Partnerschaft und das Einzige, was ich tun musste, war, ich durfte zur Formel 1, ich musste zu dem Event, dann durfte ich sehen, wie die anderen durch die Luft fliegen, dann durfte ich den Cliffdiver zugucken und musste ich meine Cappy, so hatte ich die Cappy auf, so solche Themen. Alles, was mir unfassbar viel Bock gemacht hat und vor allen Dingen, was bei mir intrinsisch so ein krasses Gefühl gegeben hat, hey, da will ich dabei sein. Das ist ja brutal, was die mit den Jungs machen. Also die bringen jeden Athlet aufs nächste Level. Das ist so brutal, das ist so geil. Aber ich hatte keinen Auftrag. Also ich musste nicht ein Fotoshooting machen oder irgendwas. Und ich habe mich dann irgendwann so schlecht gefühlt, so ich habe echt gedacht, so, hey, ich muss was zurückgeben. Und habe dann, kein Mensch wusste das, nicht mal mein persönlicher Assistent von der Mini Carf, Mini, ein Freund von mir, der für mich verantwortlich war in der Zeit, der Athletenmanagement gemacht hat, der wusste auch nichts davon. Der war sogar an dem Tag im Stadion, er schießt in den 80. das Tor gegen Borussia Dortmund und ich mache diese Flügelbewegung beim Jubel als Dankeschön an Red Bull für diese unfassbar wunderbare Partnerschaft. Ja, jetzt kam die Liga und dann kamen natürlich die ganzen Kritiker und so alles, was es dann halt gibt. Verstehe ich auch. Der
Kontrollausschuss hat ermittelt.
Genau, und das ist ja auch legitim, weil es soll ja auch keine Schleichwerbung sein. Verstehe, es war aber einfach de facto keine Schleichwerbung, sondern es war einfach nur ein Dankeschön an diese tolle Firma. Und das ist die Wahrheit. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals diese Strafe bezahlt habe, die es gab. Ich habe es vorhin schon erklärt, das ist da meistens mit Gehaltabzug passiert. Es hat mich alles nicht interessiert, weil der Wert dessen, was ich dieser Firma zurückgeben konnte mit diesem Jubel, ich treffe heute noch Leute im Unternehmen, wenn ich die sehe, die damals schon da waren, die erzählen mir alle als erstes diese Geschichte. Der so, hey, du glaubst gar nicht, was das uns bedeutet hat damals. So diese Wertschätzung, dieser. Und das ist etwas, was ich mit in meine Karriere nehme. Dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit, dieses Gefühl, gemeinsam was zu erreichen, dieses Gefühl, zu etwas zuzugehören, was Spaß macht, was das in einem auslösen kann. So, wenn ich überlege, wie ich mich selber darüber gefreut habe, mich zu bedanken, bei Herrn Mateschitz und bei der ganzen Firma dafür, spiegelt das so ein bisschen wieder die Leidenschaft, die ich heute für unsere Firma und für unsere Clubs und für unsere Organisation habe. Und deswegen.
Und wie war das Treffen mit ihm?
Kann man fragen, glaube ich, wenn man will, wenn er in den Raum kommt. Er strahlt dieses, ich gebe dir Flügel, dass du besser bist, das strahlt er aus. Mit jeder Phase hat er ausgestrahlt und ein unfassbar toller Mensch.
Die nächste Frage beantwortet sich fast von selbst, wenn man hört, wie du sprichst. Sie kommt von Holger Badstuber.
Hallo Mario, ich hoffe, dir geht's gut. Ich wollte wissen, wie dir deine neue Aufgabe gefällt und wie es ist, hinter den Kulissen zu arbeiten. Ganz liebe Grüße und bis bald. Ciao.
Herr Holger, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, ich habe schon ganz, ganz ausführlich darüber gesprochen, wie sich's für mich anfühlt, in dieser Rolle zu arbeiten, wie sich's anfühlt, für mich im Hintergrund zu arbeiten. Ich habe genug Spotlight und Scheinwerfer in meinem Leben bekommen, von manchmal gerechtfertigt, manchmal ungerechtfertigt, und es ist für mich einfach eine absolute Genugtuung, wenn ich unsere Leute, die in der Verantwortung stehen, so mithelfen kann, sie so in Position zu bringen, dass sie diese Anerkennung und dieses Spotlight zu bekommen. Das erfüllt mich zu 1000%, und deswegen liebe ich meinen Job.
Didi Matteschitz hatte mit Uli Hoeneß mal eine Wette um ein Glas Bier, dass RB Leipzig in einer gewissen Zeit deutscher Meister wird. Würdest du das mit Uli Hoeneß auch eingehen, und in welchem Zeitraum schwebt dir das vor? Wann sollte RB Leipzig so konstant performen, dass ihr die Schale holt?
Wenn es realistisch realisierbar ist. Also ich bin grundauf Optimist und positiv eingestellter Mensch, aber ich finde, es gibt einen großen Unterschied zwischen was ist möglich und was ist nicht möglich. Und jetzt zeigt uns Leverkusen in dieser Saison, dass alles möglich ist. Man darf aber nicht vergessen, dass Bayern natürlich trotzdem auf eine gewisse Art und Weise dieses Jahr auch struggelt. Und unser Credo ist ja immer, Leverkusen, Dortmund und wir müssen da sein, wenn Bayern strauchelt.
Wie weh tut das denn, wenn Leverkusen jetzt mit 16 Punkten mehr da ist als ihr und sogar auf euch, glaube ich, so 20, 23 Punkte Vorsprung hat?
Tut nicht weh, denn auf der anderen Seite bin ich extrem ehrgeizig und will, dass wir so maximal erfolgreich sind, wie wir sein können. Auf der anderen Seite kann ich respektieren und kann ich auch wirklich gönnen, im Sinne von, ich sehe, wie da gearbeitet wird, was für eine krasse Einheit dieser Club im Moment ist. Es ist immer leicht, wenn du Spiele gewinnst, wenn du nicht verlierst, kannst du immer eine gute Einheit sein. Mhm. Aber einfach so dieses, wir gehören zusammen, hier ist jeder an der richtigen Stelle, jeder darf sich ausleben, jeder hat Vertrauen, jeder ist für seinen Bereich verantwortlich. Das ist etwas, was mir sehr imponiert in der Mannschaft.
Wo ihr auch hinkommen wollt?
Sind wir schon, und trotzdem hat bei Leverkusen jetzt dieses Jahr einfach alles gepasst. Die Konstanz, das ist das, was uns fehlt, was Leverkusen dieses Jahr exzellent vormacht, dass du auch alle kleinen, vermeintlich kleinen Spiele gewinnst. Ich meine, die haben noch kein Spiel verloren, das ist verrückt. Da müssen wir hinkommen, da wollen wir hinkommen. Da sind wir auf einem sehr guten Weg, wir haben einen super Spirit, wir haben die richtigen Leute an der richtigen Stelle. Wir müssen jetzt einfach schaffen, dass wir genauso wie im Pokalfinale, das erste haben wir gespielt, ja, wir sind dabei, das zweite haben wir gespielt, fuck, wir haben das erste verloren, das dritte haben wir gespielt, oh scheiße, wir haben die ersten zwei verloren. Und jetzt haben wir das erste gewonnen gegen Freiburg, total glücklich, und sind gegen Frankfurt im zweiten Finale ins Finale gegangen. Heute gibt es nur einen Sieger. Und das meine ich so. Bei aller Ausbildung, bei aller Idee, bei aller Strategie, bei aller Klarheit brauchst du die sportlichen Erlebnisse, die Trigger, die eine Mentalität einer Mannschaft auch verändern. Und unseres war natürlich, klar, Champions League habe ich selber, war ich dabei, zwei Finals verloren, das dritte gewonnen, dann gehst du danach ganz anders in die Zukunft. Wie wenn du nur verlierst, die Finals verlierst und wieder das nächste spielst. Da gehst du immer, egal wie gut du bist, mit dem Bewusstsein ins Spiel. Oh, scheiße, wir haben die zwei verloren. Also Arjen Robben ist vielleicht das einzige Mentalitätsmodell, der in jedes Spiel geht und sagt, ich gewinne heute. Aber ansonsten ist es einfach menschlich.
Sogar Klopper hatte das.
Klar, natürlich. Ja. Weil er ist ja auch ein Mentalitätsmonster, aber das ist einfach der Sport. Das ist ja das Schöne an dem Sport, dass dieser mentale Part so eine Riesenrolle spielt.
Jürgen Klopp wird ja bald frei. Kannst du dir den bei RB Leipzig oder woanders vorstellen?
Man muss erstens mal respektieren und akzeptieren, auch alles, was er jetzt gesagt hat, ist gesagt. Und ich sowieso gleich gar nicht. Also ich in meiner Rolle und in meiner Funktion und in meiner Tätigkeit jetzt auch als Funktionär auf der anderen Seite, in der Kürze, in der ich jetzt dabei bin, steht mir 0,0 zu, über die Karriere von Jürgen Klopp zu sprechen und schon gar nicht über das, was in Zukunft kommt. Das wird er selber regeln. Da wird er sich selber drum kümmern.
Aber die Tür wäre hier sperrangelweit offen.
Also ich glaube, es gibt im Fußball keine einzige Organisation, die Tür verschließen würde für Jürgen Klopp oder Pep Guardiola. Da bin ich nicht exklusiv in der Meinung, wenn ich das sage. Wenn man sich anschaut, was die zwei Jungs geleistet haben, die letzten 20, 25 Jahre im Fußball, dann ist das absolut verrückt. Das ist absolut verrückt. Deswegen sind sie auch mit Abstand die Besten. Und jetzt scheint es so zu sein. Ich meine, der Xavi, der ist jetzt ganz kurz dabei, dass nochmal so ein Dritter in die Riege aufsteigt. Sisu war ja eigentlich auf dem gleichen Weg, aber der hat dann jetzt eine schon etwas längere Pause. Die beiden zeichnet ja auch aus, die machen ja nie Pause. Die machen ja seit 20 Jahren, gehen die ja das Tempo.
Und jetzt braucht er aber mal eine Pause.
Verständlicherweise.
Ich war vor kurzem mal da, kann ich jedem empfehlen, mal nach Anfield zu fliegen, einfach nur um Fußball zu gucken. ist ein sensationelles Erlebnis und danach hatten wir ganz kurzen Kontakt im Rahmen der Pressekonferenz und da sieht man schon, wie viel Energie das alles kostet. Ja. Also das ist schon auch nachvollziehbar. Aber auch Jürgen wird es so gehen wie dir, nachdem du die Karriere beendet hast. Er hatte es ja schon mal angekündigt. Auch in ihm wird es wieder brennen und dann geht's weiter. Lass uns noch einmal über deine eigene Zukunft sprechen. Da haben wir eine Frage, die wir in Folge 1 schon gehört haben, von dem vorherigen Gast Marcel Reif.
Lieber Mario Gomez, hier ist Marcel Reif. Ich habe Sie viele, viele Spiele kommentiert als Spieler. Die einen so, die anderen so. Aber Sie waren immer einer gerade raus und jetzt in völlig anderer Position. Ich sehe Sie ja immer auf der Tribüne sitzen, sehr schlau gucken und auch offenbar schlaue Dinge sagen. Und alle sind des Lobes voll über Ihre neue Rolle. In welche Richtung geht's? Sportdirektor?
Ja, meine Bezeichnung ist ja technischer Direktor, weil technischer Direktor ja alles heißen kann.
Du hättest die andere ja schon haben können. Als Max Eberl den Verein verlassen hat, weil er sich nicht committen wollte zu RB, der Posten ist nach wie vor unbesetzt und man weiß, was Oliver Minzler von dir hält. Und wenn, ganz stumpf, wenn du den Job hättest haben wollen, dann hättest du ihn heute. Warum wolltest du ihn nicht?
Was heißt, warum wollte ich denn nicht? Also ich habe es vorhin versucht zu erklären, ich bin natürlich extrem demütig und ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, wie mein Weg bisher, vor allen Dingen in der zweiten Karriere, wie der bisher war. Und zum einen finde ich meinen jetzigen Job alles überragend. Ich liebe es, in der Welt unterwegs zu sein. Ich liebe es, unseren Brasilianern endlich dieses Gefühl zu geben, die Wertschätzung zu geben, die sie verdient haben als Red Bull Club. So denen einfach zu verdeutlichen, ihr seid für mich genauso wichtig wie Leipzig. Nach New York zu fliegen, den Club auf links zu drehen, weil wir einfach gemerkt haben in den vergangenen Jahren, das war nicht typisch RB-like. Wir haben da nicht keine Spiele entwickelt, wir waren sportlich nie erfolgreich, wir waren nicht dynamisch, wir waren nicht, das war irgendwie so, es war immer gut, aber nie eigentlich das, was wir erwarten. Wir waren nie im Maximum. Und die Vielfalt, die ich in meinem Job habe, die Erfahrung, die ich sammeln darf, aber auch die Themen, die ich einbringen kann, sind für mich, für meine jetzigen Phase in meinem Leben und für das, dass ich neu auf der Seite bin, sind so unfassbar wertvoll, dass ich das gar nicht missen will. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich immer, ich habe vorhin gesagt, ich will immer gewinnen, auf der anderen Seite gibt es immer so dieses Momentum, wo du dir denkst, wenn du wirklich Tagesgeschäft machst, also an der vordersten Front, dann bist du verantwortlich dafür und ich liebe Verantwortung. Ich liebe es, Verantwortung zu übernehmen. Ich liebe es, Entscheidungen zu treffen, um mich selber zu challengen, war die gut oder war sie nicht gut. Und es wird auch sicherlich eines Tages wird es so sein, dass ich in einer anderen Funktion wirklich dann immer die Entscheidungen treffe. Aber ich bin jetzt in einer Rolle, wo ich bei allen wichtigen Themen mit dabei bin, wo ich meine Meinung sagen darf und wo ich aber bei weitem davon entfernt bin zu sagen, was ich sage, müssen wir umsetzen, jedes Mal. So ticke ich nicht, so werde ich auch nicht ticken, so werde ich wahrscheinlich auch nicht ticken, wenn ich irgendwann mal eine ganze Organisation führen werde als oberster Chef, werde ich nie so ticken, weil ich glaube, auf einem Weg zu einer guten sportlichen Einheit, um erfolgreich zu sein, brauchst du immer ein Team. Und ich bin im Fußball, weil ich den Teamspirit, den Teamgedanke liebe und sonst wäre ich im Tennis oder wäre ich in Einzelsportart unterwegs. Ich brauche gute Jungs um mich rum, die mich befruchten, die mir helfen, besser zu werden, denen ich helfen kann. Und deswegen bin ich genau an der richtigen Stelle. Bin technischer Direktor, weil ich es liebe, technischer Direktor zu sein. Technischer Direktor ist breit, ist viel, kann alles sein. Ich versuche gerade alles aufzusaugen, mich trotzdem natürlich ganz klar auf die sportlichen Themen, auf mein Know-how, auf das, was von mir gefragt ist, weiterzugeben, einzubringen, zu helfen und zu unterstützen. Und da sehe ich mich genau richtig im Moment.
Es gibt noch jemanden anderen, der dich da auch genau richtig sieht. Den hören wir jetzt.
Hallo Mario, Matthias Sammer hier. Keine Angst, ich will keine Frage stellen, sondern einfach eine Feststellung dir gerne rüberbringen oder mitgeben. Du fehlst bei Amazon, unsere Gespräche vor der Sendung, während der Sendung, nach der Sendung, auf dem Nachhauseweg waren was Besonderes und das vermisse ich. Deine Qualitäten inhaltlicher Natur über Fußball, deine Persönlichkeit als Mensch sind etwas Besonderes. Bewahr dir das. Du wirst deine Entscheidungen treffen, was du in Zukunft tun willst. Du musst nur wissen, ich bin ein großer Fan von dir. Liebe Grüße, macht's gut und eine schöne Sendung.
Danke, lieber Matthias. Frage war ja nicht dabei.
Ist Matthias so ein Telefonjoker auch mal für dich, mit dem man sich auch mal austauscht? Man profitiert ja sehr vom Netzwerk und er war ja auch hier im Phrasenmäher und das war extrem spannend, wie er so einen Blick auf eine funktionierende, homogene Mannschaft hat. Mit seiner Erfahrung wirst du ja auch seine Einblicke mal nutzen, um vielleicht auch mal dir eine Zweitmeinung reinzuholen.
Also Matthias ist allumfassend sehr intensiv. Und nichtsdestotrotz liebe ich es, mit ihm über Fußball zu diskutieren, weil er einfach auch schon so viel gesehen hat, auch eine sehr, sehr, ich würde mal sagen, emotionale Auf- und Ab-Achterbahnfahrtskarriere hinter sich hat als Spieler, aber auch schon in den Funktionen, einfach in unterschiedlichsten Funktionen nachgewiesen hat, dass er Erfolg kann, dass er auch, und es ist auch ein Geheimnis, das ist kein Geheimnis, dass er ganz, 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 ganz maßgeblichen Anteil daran hatte, dass wir Champions League Trippelsieger geworden sind. Denn was Matthias hat, haben eben auch wirklich wenige Leute im Fußball. Er hat unfassbar feine Antennen für Strömungen. So, und wenn er spürt, da und da kann der und der nicht miteinander, verbindet er sie. Und aber auch das auf eine Art und Weise, dass es sich für beide gut anfühlt. Und deswegen ist Matthias sehr speziell. Ich bin, in vielen Themen sind wir uns nicht einer Meinung. Wir können ganz offen und klar darüber diskutieren. Wir sind uns aber in vielen Themen schon sehr einig. Als Beispiel, dass es immer auf die Einheit ankommt und nicht auf den Einzelnen. So, jetzt ist das natürlich etwas, wo die Leute, der irgendwie selber nur alleine auf weiter Flur war, für viele Jahre, ja. Aber ich habe natürlich auch gelernt, ich habe zugehört, ich habe versucht zu reflektieren und weiß heute, dass wir eben nur in dieser Einheit stark sein können. Und deswegen, Matthias ist als Gegensatz zu vielen anderen Experten einfach deswegen für mich auch so wertvoll, weil er hat in den Funktionen das alles schon gezeigt. Er hat das schon mal vorgelebt. Er ist ein Vorbild, weil er Dinge schon mal umgesetzt hat, weil er erfolgreich war als Spieler und als Funktionär oder als Trainer oder was auch immer. Und deswegen ist seine Meinung für mich schon eine sehr wichtige, der ich gerne zuhöre. Und bei all den anderen, die dann so schlaue Ratschläge haben, die gehen dann da rein und dann amüsiere ich mich und lach und finde es schräg oder finde es nicht gut oder was auch immer und dann geht's da raus. Und bei Matthias weiß ich, okay, der hat es aber auch alles, was er erzählt hat, halt auch selber schon umgesetzt. Deswegen, das ist fundiert. Der kann sich total in diese Situation hineinversetzen. Und deswegen muss man ihm zuhören, muss man hören, wie er Dinge sieht. Man muss trotzdem nicht immer gleicher Meinung sein. Mhm.
Wir sind so ein bisschen auf der Zielgeraden und werden jetzt zweimal noch schneller. Wir machen einen Schlussspurt. Mhm. Ich habe einen Fragenhagel. Schnelle Fragen mit einer schnellen Antwort.
Ja.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, welcher Spieler wäre der Perfect Fit, um in eurer Konzernsprache zu bleiben, für RB Leipzig?
David Alaba.
Welchen Sportler würdest du gerne mal treffen?
Boah. Jetzt bin ich nicht schnell.
Nee,
jetzt hast du mir auf den falschen Fuß erwischt. Michael Jordan.
Habe ich mal getroffen.
Ja? Ich habe ihm beim Golfen zugeguckt, habe aber nicht mit ihm gesprochen.
Ich habe ein Interview mit ihm gemacht, 6,5 Minuten. Die besten 6,5 Minuten meines Sportjournalistenlebens, wenn es um die Intensität eines Gesprächs ging. Herausragend positiv mit einem herausragend bekloppten Umfeld unterwegs gewesen. Also 25 Manager, war sehr hektisch, bis Michael Jordan kam und sich hingesetzt hat. Dann war es entspannt.
Ja.
Für welchen Fußballer würdest du heute Eintritt zahlen?
Messi.
Was war der Moment deiner Karriere, der sich am besten angefühlt hat?
Deutscher Meister beim VfB Stuttgart.
Was war der beschissenste Moment?
Finale daheim.
Hast du eine SMS im Handy, die du nie löschen wirst, weil sie dir so viel bedeutet aus der Fußballszene?
Nein.
Der verrückteste Mitspieler und warum?
Frank, würde ich sagen, aus den bekannten Gründen.
Okay, würde die Sendung sprengen. Erklär mal deine Pissoir-Marke.
Ich habe mich am Ende in meiner Karriere habe ich mich selber gechallenged. Also ich bin ja immer aus Intuition, also wirklich vom Spiel auf die Toilette und bin immer ganz links. Erst den linken Schuh angezogen, die linke Stutze, linke Schienbein schon, alles immer links. Wenn es 3 Pissoirs gab, links. Wenn es 2 gab, es linke. Und hinten raus, das ist ja auch so etwas, die Weiterentwicklung der Persönlichkeit. Ich habe mich selber gechallenged. Ich bin in die Kabine. Die letzten 5 Jahre meiner Karriere bin ich in die Kabine, bin auf die Toilette, waren die 3 Pissoirs, bin links hingelaufen, bin vom linken weg und bin nach ganz rechts oder in die Mitte und habe gesagt, guck mal, wie es läuft heute. Natürlich habe ich genauso gut oder genauso beschissen gespielt, habe entweder auch getroffen oder nicht getroffen und habe einfach da für mich einfach den Frieden damit geschossen, dass dieses Aberglauben-Zeugs einfach nicht. Es gibt dir ein gutes Gefühl als Spieler, wenn du Rituale hast, wenn du Ordnung drin hast, wenn du strukturiert bist. Aber jetzt zu glauben, dass wenn ich links auf Pinkeln gehe, dass ich immer rechts oben reintreffe, das ist ein völliges Märchen.
Der beste Zehner, mit dem du je zusammengespielt hast?
Der beste Zehner, in dem Fall hatte der Arjen bei uns die 10 und dann gebe ich den mal an den Arjen.
Als Jens Lehmann gesagt hat, du hättest gegen den FC Bayern in einem Spiel mit dem VfB Stuttgart absichtlich am Tor vorbeigeschossen, weil danach dein Wechsel klar war, was hast du da gedacht?
Dann sprechen wir von einem klassisch typischen Jens Lehmann.
Was war das größte Talent, mit dem du je auf dem Platz standest?
Einer, der wahrscheinlich für viele überraschend ist, ist Giuseppe Rossi, mit dem habe ich in Florenz spielen dürfen. Ich glaube, ohne zu viel Last auf, also ich meine, Last gibt seine Schulter nicht mehr, weil er seine Karriere jetzt auch beendet, aber ich glaube, hätte der keine Verletzung gehabt, hätte der Der war magisch. Das war eigentlich so ein amerikanisch-italienischer Lionel Messi. Das war unglaublich. Der Ball klebt an seinen Füßen, sein Dribbling unnachahmlich. So, es ist einfach unfassbar. Also ein unfassbares Talent. Und klar, wir haben jetzt über verschiedene Leute schon öfters gesprochen, was ich als Beispiel, was für mich absolut herausragend ist und faszinierend ist. Ich habe mit Toni und mit Philipp Lahm ja auch viele Jahre zusammengespielt. Und ich kann über beide sagen, ich glaube, ich habe in wie vielen Jahren, Toni Kroos und Philipp Lahm, ich habe in all den Jahren, in denen ich mit denen zusammengespielt habe, wenn beide 10 Bälle verloren haben, ist es viel. Als Beispiel. Das ist ein Qualitätsmerkmal, das absurd ist. Also es gibt's nicht auf diesem Fußball. Also bei mir, irgendwie jeder dritte Ball war weg, weil ich halt irgendwie das gar nicht konnte. Bei denen, das ist so brutal. Vorhin, wo wir über besten Mitspielern, so Philipp ist ja immer so unterm Radar, weil er halt immer der gute Philipp war, aber was das für ein Spieler war. Es war unglaublich, wirklich unglaublich. Und dann, oder Toni auch jetzt, ich meine, das ist egal wie alt er ist, der spielt ja immer sein Ding und du hast immer, alle sagen das, aber es ist ja so. Du spielst den an und du weißt, die Kugel ist nicht weg. Und das in Mannschaft, in dominanten Mannschaften zu haben, und ich war eben zu Bayern Zeit in einer dominanten Mannschaft oder in der Nationalmannschaft immer, waren wir immer die dominierende Mannschaft. Solche Spieler zu haben, ist ein Muss. Du brauchst diese Spieler, weil diese Spieler geben dir in allen Momenten des Spiels Ruhe. Die geben dir auch wieder Führung. Das waren beides keine Lautsprecher. Überhaupt nicht. Aber die haben die einfach immer durch, gib mir den Ball, spiel mich an, es ist okay. Einfach da eine Ruhe gegeben und Mitspieler geführt. Und
ich bin sehr gespannt, ob die jetzt in der Top 11 deines Lebens sind. Ja. Da gehen wir einmal durch.
Okay.
Du kannst dir ein System aussuchen und legst einfach los in der Kiste.
Die Top 11 meines Lebens.
Ich mag die Rubrik, um ehrlich zu sein, nicht, weil es wird keinem gerecht. Ich habe mit so vielen, ich habe 20 Jahre oder 17 Jahre auf höchstem Niveau und die letzten zwei meiner Jugendzeit waren ja auch schon, war ich ja schon bei den Profis dabei.
Du kommst einfach nochmal vorbei und dann machen wir die gegnerische Top 11 auch noch mit rein, dann hast du schon mal 22.
Nein, ich habe mir gedacht, okay, im Vorfeld, was mache ich da? Ich keine Ahnung, ich würde jetzt einfach meine Lieblingsspiele, aber mit denen habe ich nicht gespielt. Also ich würde einfach die nehmen, die ich nicht gespielt habe, dann bleibe ich gerecht und dann stelle ich ins Tor den Vitor Bahia, weil der Van Gaal ja gesagt hat, das ist der beste Torwart der Welt. Und dann stelle ich hinten rechts den Dani Alves, dann stelle ich hinten links den Roberto, also wird sehr Brasilien-lastig, weil ja. Ich ein unfassbarer Brasilien- und Barcelona-Fan war, den Roberto Carlos, dann stelle ich in die Mitte den Desailly, weil das mein erster Zweikampf in meiner Karriere war.
Ja, ein Kleiderschrank, das ist gleich volle Kanone gegen genau, gelaufen auf dem Platz. Ja,
und habe dann gemerkt, dass Profifußball doch was anderes ist. und stelle daneben den Charles Puyol, ätzend, wirklich ätzend gegen ihn zu spielen, also fürchterlich, um ehrlich zu sein. Braucht kein Mensch. Und das ist, by the way, das ist eigentlich vorhin auch wieder, um zurückzukommen auf Mike Franz, der Charles geht ja so in die Richtung, aber du siehst halt, was du von ihm kriegst. Also der macht's halt nicht versteckt, sondern der rammelt halt rein und dann steht er noch über dir und sagt so, steh auf, du Penner, ich war ja gar nichts, hat er aber gerade halb den Haxen gebrochen. Also das ist so, Charles war echt, auch im Dirty Talk war der brutal. Ich habe auch schon mal erzählt, die Geschichte, dass ich mal mit dem auf dem Spielfeld und dann, ich bin ja Barcelona-Fan, der war ja mein Held, weil der die ganzen Brasilianer immer angeschoben
ja,
hat.
Du sprichst ja perfekt Spanisch.
Ja, und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, und so, wie geht's? Wollte halt so nett, wir haben mich ignoriert. Dann zwei Minuten später fault er mich, liegt am Boden und dann beschimpft er mich wirklich aufs Übelste beschimpft er mich, beschreit mich so. Und ich gucke ihn so an und denke mir so, hä? Ganz ehrlich, was? Ich bin auch Spanier, so ich in meiner naiven Art. Nach dem Spiel gehe ich hin, denke mir so, okay, du Penner, wenn du so bist, kommt er zu mir, umarmt mich und spricht mit mir, also wir beste Freunde werden. Und ich so, ja, okay, ich habe dich verstanden. Du bist einfach einer der Spieler, die man nicht auf dem Spielfeld als ging, aber danach bist du halt der überragende Kapitän. Und das ist er, ja, und deswegen Puyol, Charles Puyol muss da rein. Und dann gehen wir einfach gerade weiter. Das wird auch da Xavi und Iniesta. Das wird eine Barcelona.
Bundesliga mal gesehen in deiner Jugend.
Oh, habe ich gesehen. JJ auf die 10 mit Ronaldinho zusammen. Ich spiele das 4-2-2-2, wie wir es ja auch lieben. JJ und Ronaldinho. Und vorne meine zwei Kindheitsheroes. Was steht da?
Romario, habe ich schon mal aufgeschrieben.
Und der andere mit aus Brasilien.
Ronaldo.
Ronaldo.
Der wahre Ronaldo. Der erste. Der andere ist auch der wahre.
Genau, ich hoffe mal, wenn ich mal durchgehe, ich habe mit keinem dieser Spieler gespielt, also es ist okay.
Und es sind 11. Mit der 11 kann man antreten.
Diese Fußballer im Red Bull System.
Ja.
4-2-2-2.
Ja, hier sind noch ein paar Plätze frei im Office. Und ja. Viele von denen haben nichts zu tun gerade.
Ja, stimmt, aber...
Einer sitzt im Knast, aber nee, ist schon wieder raus, glaube ich, Dani Alves.
Oh, ja, sollen wir den nochmal?
Nee, schon.
Ich weiß ja nicht, was...
Es geht ja hier um Fußball.
Ja. Genau, aber wenn es so ist, dann streiche ich ihn.
Ja. Die Alternative hinten rechts wäre...
Cafu. Bleiben wir in Brasilien.
Habe ich mal getroffen. als Botschafter für die WM in Brasilien. Nach dem Finale war er nicht mehr so gut drauf. Da wollte ich nochmal Hallo sagen, wir kennen uns aus Berlin. Dann sagte er, lass mich mal in Ruhe. Ja, ich habe zum Schluss noch 3 Fragen. Wir haben die ganze Zeit über Schlagzeilen gesprochen. Welche Schlagzeile würdest du in deinem Leben gern noch über dich lesen?
Ich bin ja auch ein bisschen so ein Träumer. Wenn ich träumen darf, dann ist eine, die mich unfassbar glücklich machen würde, ist, dass Red Bull geschafft hat, zum ersten Mal deutscher Meister zu werden. Und zwar nicht ich, sondern wir. Das ist eine Schlagzeile, die ich unbedingt irgendwann gerne lesen würde. Red Bull Leipzig zum ersten Mal deutscher Meister. Das gleiche gilt für die anderen Clubs, die noch nie Meister wurden, also für Bragantino und für New York auch. Das sind definitiv die Themen, die mich antreiben, die wir versuchen umzusetzen. Bei allem, was ich vorhin gesagt habe, dass es nicht realistisch ist, in der Saison zu gehen und zu sagen, jetzt werden wir es. Wir werden immer reingehen und sagen, wir wollen es werden, aber dazu müsst alle Umstände müssten passen.
Die zweite Frage ist, ich habe noch eine Schlagzeile mitgebracht. Ein wohlbehütetes Meistergeheimnis vom VfB Stuttgart 2007, was seit 17 Jahren ungelüftet ist. Und ich bin gespannt, ob du es verrätst oder zum Ausweichen die Hupe benutzt, die wir noch nicht gehört haben. Magst du einmal vorlesen, was hier im Bild zu lesen war?
Welcher Meister trägt das drunter, VfB-Wappen als Intimrasur?
Ein Spieler der Meistermannschaft hat sich das Wappen des VfB Stuttgart als Intimrasur rasieren lassen. Und dieses wunderbare Foto, wo man nur den Oberkörper erkennt und das Wappen und sonst nichts, um das allen Hörern draußen zu sagen, ist erschienen in einem Bildband Shaved, die Intimrasur des Mannes. Hast du eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte?
Wow, nee, ich habe das noch nicht mal mitgeschnitten damals. Also ich sehe und höre das gerade wirklich zum ersten Mal, aber wenn du willst, finde ich es raus für dich.
Sehr gut. Und dann bin ich gespannt, ob du es verrätst oder dann doch mal die Hupe benutzt, der du ausgewichen bist.
Wahrscheinlich werde ich dann die Hupe raushauen, weil das ist doch sehr intim. Und wenn es tatsächlich auch noch nicht rauskam, dann will derjenige das ja auch nicht. Aber ja, spannend. Ich habe immer gedacht, ich war sehr, sehr aufmerksam mit vielen Antennen unterwegs, aber das ging komplett an mir vorbei.
Kann auch in der Sommerpause gewesen sein.
Also ich war es genau. Definitiv nicht. Deswegen,
lieber Mario, zum Abschluss stelle ich immer die gleiche Frage. Nach so einem langen, intensiven, offenen Gespräch, gibt es am Ende eines so langen Gesprächs noch eine Botschaft, die dir wichtig ist, die du den Hörern draußen mitgeben möchtest?
Prinzipiell finde ich das immer schwierig, wenn Leute Botschaften mitgeben für andere, weil ich kann mich jetzt nicht so gut in das Leben anderer hineinversetzen, wenn ich es nicht kenne. Weil es ja jetzt doch eine sehr allgemein gestellte Frage ist. Ich für mich kann nur sagen, und du hattest nicht am Anfang des Gesprächs auf meine Klamotten angesprochen, weil ich immer in Schwarz unterwegs bin, ob mein Kleiderschrank auch was anderes hergibt wie Grau, Schwarz und Weiß. Dann habe ich dir gesagt, die Kleidung ist schwarz, mein Herz ist bunt. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr bunte Herzen hätten auf dieser Welt, dann wird es weniger Trauer und weniger Leid geben. Aber das ist jetzt ein sehr, sehr großes Thema, ein sehr, sehr, finde ich auch, trauriges Thema in einer Welt, in der wir uns gerade befinden. Und trotzdem ein bisschen mehr Nächstenliebe, dann ein bisschen buntere Herzen, dann wäre alles für alle leichter.
Ich danke dir sehr für einen herausragenden Besuch im Phrasenmäher. Wir haben ja immer die Möglichkeit der dritten Folge. Spätestens, wenn du als Sportdirektor unterschrieben hast, stehe ich hier wieder auf der Matte mit der Auflösung.
Mal schauen.
Mit der Auflösung der Meistergeheimnisse und allem, was dazwischen passiert. Ich wünsche dir nur das Beste für alles, was kommt, weil es dem Fußball gut tut, wenn Fußballer, die wissen, wie es ist, wenn man in der Achterbahn in jede Richtung fährt, Verantwortung übernehmen und nicht nur von außen drauf gucken und machen. Da können wir froh sein, dass wir Leute wie dich haben, wie Simon Rolfes haben jetzt, der die Schale jetzt gewinnt vor dir, da kannst du dann irgendwann nachziehen, die einfach...
Ich habe sie schon eher noch nicht.
Die einfach, das stimmt, zumindest
in dieser Funktion,
die einfach auch rausgehen und sagen, ich habe Bock zu machen, das tut dem Fußball gut und tut uns allgemein gut. Ich danke dir sehr und war eine Freude, mit dir hier zusammen
gesessen zu haben. Vielen Dank, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Das war der zweite Teil mit Mario Gomez. Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit für den Phrasenmäher genommen hast. Und ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat, denn genau darum machen wir es ja. Wenn es so ist, abonnier den Phrasenmäher am besten direkt in deiner Podcast-App, damit du keine Folge mehr verpasst. Lass uns eine Bewertung da, schreib mir eine Nachricht an henning.feind@sportbild.de oder eine Direktnachricht bei Insta. Euer Feedback treibt uns an, und zwar nicht nur mich, sondern herausragende Kollegen, mit denen wir den Phrasenmäher zusammen machen. Das sind vom Bild Yvonne Gabriel, Christian Künast, Niklas Heising, Flo Witte, Volker Roggerts und natürlich unsere Produzenten Daniel Sprügel und Simon Wimmeler vom Maniac Studios. Danke, ihr Lieben, dass es euch gibt. Wir machen weiter und dann hören wir uns im Phrasenmäher.